Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt fast einen Monat sprinten wir jetzt schon von Jokic Magie zu Stephs Gute Nacht Sternchen zu Kennys Conqueror und strauchelnden Sixers. Und deshalb dachten wir uns, es ist mal wieder Zeit, was so zu hören, was so in euch so vorgeht, in euren Köpfen. Deshalb gibt's heute ein Mailbag. Und weil zwei Antworten grundsätzlich besser sind als eine, sitzt er mir natürlich wieder gegenüber, der egal bei welcher Fragestellung niemals, und wenn ich sage niemals, meine ich wirklich niemals Unwissende.
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, bevor wir einsteigen mit Mailbag, natürlich das große Thema des Wochenendes, All-Star Game. Es gibt mal wieder eine Idee, die ganze Geschichte interessanter zu gestalten. Und diese Idee dreht sich um ein kleines Turnierformat. Man möchte jetzt drei Teams bilden aus den All-Stars und noch ein viertes Team dazu, vielleicht den Sieger der Rising Stars Challenge und dann ein kleines Turnier ausspielen, wer am Ende gewinnt. Das wäre meine Frage 1, erster Teil der Frage, findest du das interessant? 2, meinst du, das bringt was?
Geht so.
Nö. Sowohl als auch. Beide Teile geht so, nö.
Ja, das erste war geht so und das zweite, nö.
Ja. Meinst du, es ist einfach, egal welches Incentives es gibt, es sei denn finanziell, aber selbst da sind die meisten, ja, vor allem die meisten All-Stars ja relativ gut betucht, selbst da einfach ist es durch, meinst du?
Ich glaube zumindest nicht, dass, also das klingt jetzt für mich nicht unbedingt wie etwas, was dran ändern würde. Wenn man jetzt sagen würde, wir versuchen mal USA gegen Welt oder so, da könnte ich mir schon eher vorstellen, dass da so ein bisschen der Ehrgeiz gekitzelt wird, aber vielleicht nicht mal dort. Also vielleicht ist es einfach auch wirklich an einem Punkt, wo die Stars einfach satt sind und wo sie auch erkannt haben, eigentlich, wenn wir da eine Woche frei haben, dann wollen wir auch frei haben. So. Und dass das halt ein bisschen durch ist. Ich meine, das hat ja Adam Silver nach dem letzten All-Star-Weekend auch schon gesagt, dass man drüber nachdenken muss, ob es das überhaupt noch braucht. Mhm. Das ist jetzt dann anscheinend nochmal wieder der nächste Versuch. Ich habe immer das Gefühl, bei diesen Ideen, die sie dann haben, die werden teilweise einfach immer nur komplizierter, obwohl man es halt auch mal, also mit was Einfachem versuchen könnte. Wie gesagt, also wenn man halt zum Beispiel USA gegen Welt machen würde oder so, aber ja, weiß ich nicht. Irgendwie glaube ich, dass das halt einfach nicht mehr so diese Strahlkraft oder diesen Stellenwert erreichen wird, wie es früher mal war. Und es ergibt ja auch Sinn. Also ich meine, das All-Star-Game ist ja auch mal zu einer Zeit entstanden, wo viele Leute gar nicht in der Lage waren, Spieler regelmäßig zu sehen. Also entweder, weil es halt keine Fernsehübertragung gab von vielen Spielen oder nur ganz ausgewählte oder weil man halt irgendwie so nur die Spiele gucken konnte, die in seinem lokalen Markt jetzt irgendwie stattgefunden haben. Das ist ja alles überhaupt kein Thema mehr. Man kann ja jederzeit alles sehen. Man findet ja, also wenn ich mir jetzt die Highlights von oder die letzten 10 Spiele von Dyson Daniels angucken will, da kann ich das machen. Das konnte man früher halt beispielsweise nicht. Ja. Und irgendwie ich glaube, der Wert oder der Nutzen von solchen Show-Events wird dadurch halt geringer. Außer man findet halt einen Weg, der jetzt wirklich irgendwie cool ist und Leute begeistert. Aber weiß nicht, das hört sich für mich jetzt nicht unbedingt so an.
Ja, ich meine, im Endeffekt, wenn das eine Spiel schon nicht reißt, kannst du natürlich schon so argumentieren, du hast einfach noch ein zusätzlich oder zwei zusätzliche Spiele.
Immer der NBA-Ansatz. Lass uns einfach noch mehr spielen.
Ja, genau. Lass uns ein bisschen mehr machen. Das ist geil. Ich meine, genau. Wenn du das eine Spiel schon nicht gewinnst, warum sollst du dann die anderen zwei gewinnen? Also die zwei, die du dann eventuell hast, gewinnen wollen. Also das weiß ich nicht, ob das dann irgendwie mehr, das sind die gleichen Leute, die gingen theoretisch ja auch in einem Spiel sich messen wollen könnten. So sie es denn wollen. Also deswegen, ich bin hin und her gerissen. Ich bin generell bei neuen Sachen, ich finde es dann immer ganz geil. Also ich denke mir so, okay, ich finde es jetzt nicht uninteressant, aber es muss halt dann es muss halt irgendwas wecken, wie du sagst. Bei Welt gegen USA ist halt die Frage, ich meine, du bist halt, die sind ja eigentlich im Endeffekt, du musst ja gucken, wer jetzt quasi All-Star wird hinten raus. Ja. Also ob du es dann so halt auf zwei Teams verteilen kannst, dass du dann einfach zwei volle Roster hast sozusagen, weiß ich nicht, ob das dann funktioniert. Ich finde, haben wir auch schon mal drüber geredet, oder? Ich finde halt 3 gegen 3 fände ich halt weiterhin eigentlich ziemlich geil. Also einfach, dass du dann halt, du kannst ja einen Draft machen sozusagen, hast da dann irgendwie X-Captains, sind dann meistens meinetwegen die mit den 5 meisten Stimmen oder so oder 6 meisten Stimmen und dann machst du halt so einen 3 gegen 3 Draft. Das fände ich irgendwie ganz geil, weil das halt irgendwie was anderes wäre, irgendwie halt so ein anderes Format, wo sie dann irgendwie auch so ein bisschen, wo es auch irgendwie auf die eigenen, so ein bisschen mehr auf das, ja, auf diese individuellen Skills dann auch geht, wo dann jeder nochmal sagen kann, okay, ich kann Durant sagen, ich schnapp mir LeBron im 1 gegen 1 oder umgekehrt. Also das sind halt, könnte ich mir vorstellen, dass das halt irgendwie vielleicht so ein bisschen halt auch den Spaßfaktor irgendwie halt erhöht. Also weil es halt auch für die Spieler selber, weil es halt irgendwie was Besonderes ist, weil du sonst irgendwie nicht so hast. Und dann wäre es halt auch so ein bisschen dieser NFL-Ansatz. Also wir gehen jetzt gar nicht, wir machen da jetzt irgendwie kein Spiel draus, sondern wir machen halt jetzt so ein bisschen was
machen halt Quatsch. Gimmicky.
Wir machen Quatsch, genau. Aber es hat halt, aber es könnte Spaß bringen. Also es könnte dann halt und könnte dann vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen den Ehrgeiz wecken. Aber ja, mein Gott, ich finde es okay, dass sie es weiter probieren, das Interesse. Ich bin mittlerweile auch so das Ding, ich denke mir auch, okay, so ein bisschen Henne-Ei mittlerweile, also was du gesagt hast, auf jeden Fall, also in meinen Augen, was du gesagt hast mit, dass wir jeden jederzeit sehen können, wenn wir wollen, ist natürlich ein Ding. Gleichzeitig auch so, wir als Fans und Beobachter, Beobachterinnen haben natürlich sagen seit Jahren, okay, All-Star-Game ist eigentlich unwichtig, Spieler sagen auch irgendwie so, also es ist irgendwie, jeder findet es mittlerweile unwichtig und es hat irgendwie sich, ich finde, es hat sich auch so ein bisschen verselbstständigt, das Ganze irgendwie. Also von außen wird gesagt, es ist unwichtig, die Spieler nehmen es immer weniger wichtig und ob da jetzt ein Turnierformat wirklich was dran ändert, weiß ich nicht. Es würde vielleicht so ein bisschen Interesse schaffen, weil du jetzt halt was Neues hast für ein Jahr, so wie halt damals auch mit diesem neuen, dieses Elam-Ending damals und sowas und der Draft damals, das hat dann irgendwie ein Jahr, war das okay.
Einmal hat es funktioniert, ja.
Genau, es hat einmal funktioniert und war geil und so. Wahrscheinlich musst du einfach jedes Jahr was anderes machen. Wahrscheinlich ist das Ding. Dann hast du oder du sagst erst kurz vorher, was du machst und keiner weiß es.
Ja. Und, Das klingt so, als würde die Spielergewerkschaft das auf jeden Fall absegnen.
Ja. Ja,
überrascht uns.
Ja, genau, da stehen wir so richtig drauf.
Und dort ist ein Haifischbecken neben dem Court. Das ist das zusätzliche Hindernis. Das sieht anders aus
als sonst. Ja. Ja.
Oder nicht reinfallen.
Auf dem Court sind lauter Luken und drunter ist ein Haifischbecken. Und wer daneben wirft, dann öffnet sich eine Luke oder so.
Genau.
Irgendwo auf dem Feld.
Man weiß es auch vorher.
Man weiß, das
kann jederzeit passieren.
Das kann jederzeit passieren, genau. Oder wie beim Krokodok.
Sag mir nichts.
Kennst du nicht Krokodok?
Nein.
Dieses Krokodil mit den Zähnen, wo du dann halt auf die Zähne drauf drückst und irgendwo schnappt es dann runter.
Ach, das heißt Krokodok. Okay, das Ding kenne ich. Ich wusste nicht, dass es so heißt.
Ach so, ja. Das könnte mal so in die Richtung halt einfach. Ne?
Super Idee, ja.
Super. Ich schreibe das mal zusammen und schick's mal ans Ligabüro.
Selbstschussanlage am Korb oder so. Also. Okay. Ich glaube, jetzt reicht's auch.
Ja. Ich würde sagen, wir gehen ganz schnell zu den Fragen und fangen direkt an mit Nelado.
Oder nein, weißt du, sorry, eine Sache noch.
Ne? Ja.
Weißt du, wie bei Indiana Jones, wo halt diese riesigen rollenden Steine immer dann durch diese Schächte laufen.
Ja.
Und man vorher nicht genau weiß und auf einmal so wusch. Sowas einfach mal beim Basketball. Ne?
Einfach mal was Neues. Riesige Basketbälle. Riesige, ganz schwere Basketbälle.
Ja, genau.
Dann kann sich Wilson als Sponsor, kannst du dann auch, also oder als Ballproduzent, kannst du dann auch noch richtig schön in den Vordergrund rücken.
Der gute Wilson-Felsen.
Ja, genau. Ja. 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 Das ist gut. Ich glaub, wir sind da was
Sponsor auf der Spur. Sponsor von Emirates.
Ja. So. Nelado, in meinem Kopf zieht sich die ganze Zeit der Vergleich Giannis Lopez von 2021, also Meisterschaft in Cavs Bigs dieses Jahr. Ist das vergleichbar ähnlich potent defensiv oder fehlt der Holiday bei den Cavs? Ja, der fehlt sicherlich, würde ich sagen. Also, weil, auch wenn Mitchell sich mehr reinhängt, aber es fehlt halt quasi die Defense vorne, würde ich sagen. Also halt die Point-of-Attack-Defense, beziehungsweise generell am Perimeter, um das jetzt 1:1 zu vergleichen. Ob das dann am Ende fehlt, um eine Meisterschaft zu gewinnen, ich weiß es nicht. Ich will jetzt, wir sind natürlich sicherlich uns alle einig, wenn wir sagen, wir wollen die Cavs auch mal in den Playoffs sehen. Aber momentan deutet viel darauf hin, dass sie ein sehr, sehr gutes Basketballteam sind, bei dem es sehr schwer ist, es zu schlagen. Wenn man den im Vergleich so ziehen will, glaube ich, würde das fehlen. Zumal Giannis 2021, glaube ich, auch noch über Mobley. Ich glaube, wenn Mobley wäre, dann in dem Fall Giannis wahrscheinlich, oder?
Ja, er ist der Vielseitige und der andere ist der Ringbeschützer.
Genau, und Giannis war da vielleicht nochmal. Ja, wobei, nee, er sagt ja nur defensiv. Sorry, ich habe gerade Probleme auf die Defensiv. Ja.
Ich glaube, defensiv könnte man einen Case
könnte man machen,
weil Giannis auch mehr Verantwortung in der Offensive natürlich hatte und sich da noch ein bisschen mehr verausgaben durfte bei Mobley. Der ist zwar offensiv auch wichtiger geworden, aber der defensive Aspekt ist ja schon noch
schon sehr zentral.
Das Entscheidende. Und ich würde sagen, dass Allen. Der ist schon noch mal ein bisschen mobiler als Lopez. Also ich finde die Combo, wenn man das jetzt auf diese beiden Bigs bezieht, könnte man schon sagen, die haben das Potenzial, so gut oder sogar besser zu sein. Ich meine, die sind auch seit Jahren stabil, immer richtig stark als Two-Man-Combo. Das Fragezeichen war immer nur die Offense. Defensiv ist das richtig geil. Also auch gerade, weil die Möglichkeit, neben so einem Ringbeschützer zu spielen, Mobley halt erlaubt, überall zu sein und halt so diese, also mal in der Mitte der Zone, mal am Perimeter, mal halt so als Roamer und mal auch als Flügelverteidiger sogar eingesetzt zu werden und halt alles zu machen, weil halt diese Absicherung hinter ihm ist. Also nur auf die beiden bezogen finde ich das schon eigentlich einen ganz, ganz guten Vergleich. Und ja, ich meine, was Perimeter Defense angeht, kannst du natürlich auch sagen, in Minuten, wo Okoro drauf ist, dann gibt der dir halt so ein bisschen den möchte gern Holiday. Ist jetzt natürlich nicht genau auf dem Level.
Dafür, und er kann dann nicht so viele Minuten spielen, einfach weil du dann
offensiv ein bisschen mehr herschenkst. So wie alle Cavs über 40% seiner Dreier. Wenn er das tut, dann darf er so viel spielen, wie er will. ich meine, im Moment läuft da ja sowieso alles und jeder trifft alles. Mal gucken, wie es kommende Nacht gegen die Celtics ist. Ich meine, danach würden sie bei 15-0 dann stehen, wenn sie es schaffen?
Ja.
Oder stehen sie schon bei 15-0?
Ich glaube, sie
wäre das dann die 15 16?
Es wäre 16. Ah,
okay, genau, dann ist es die 16. Das ist natürlich schon krass. Ja, also im Moment läuft es. Aber also ich finde den Vergleich eigentlich nicht verkehrt. Ob sie als Team dann dieses Level erreichen können, weiß ich noch nicht. Andererseits könnte man sogar sagen, dass das offensive Potenzial dieser Mannschaft, wenn die so spielen wie momentan, größer ist als das der Bucks 2021. Weil das war kein überragendes Offensivteam in den Playoffs, kann man nicht sagen.
Nee, und das Thema war ja immer so, okay, wow, wenn es eng wird, dann wissen sie, oder dann wird es offensiv sehr, sehr schnell, sehr, sehr statisch, beziehungsweise etwas wild. Und ich könnte mir bei den Cavs schon vorstellen, dass es anders aussieht, gerade wenn Garland so weitermacht und wenn Garland Mitchell sich so weiterhin so gut ergänzen oder auch so viel gönnen. Also das ist ja auch so ein Ding, dass sie sich halt irgendwie momentan, dass das für beide in Ordnung ist, wenn der andere kocht sozusagen. Und ich glaube, da scheint sich irgendwie so ein bisschen was gefunden zu haben. Und dann hast du meiner Meinung nach halt diese Scoring und Creation-Vielseitigkeit im Backcourt. Du hast Mobley, über den jetzt auch viel gesprochen wurde, der jetzt halt auch mehr kreiert, auch mit bei mehr Macht. Und könnte ich mir schon vorstellen, dass gerade diese Vielseitigkeit nochmal einen Unterschied macht. Also im Vergleich zu den Bucks jetzt, wenn man den Vergleich ziehen will. Ob es dann halt Gegner gibt, die halt in dem Fall noch etwas stärker sind, das wird sich dann zeigen. Also
ja, die Chance besteht aber. Also ja. So, das ist schon, also gerade so diese Big-Man-Kombo, das kann man schon ein bisschen vergleichen.
Ja. Dann der Becher, wie kann ich als Sixers-Fan überhaupt noch Hoffnung schöpfen? Embiid ist zurück, bringt nichts, aber ist zurück.
Ja, ich würde sagen, an sich ist es einfach, weil man sagen kann, die drei Besten haben ja noch nicht zusammengespielt. Noch gar nicht. Das ist ja schon, also da kann man schon drauf setzen, so dass das dann vielleicht ein bisschen anders aussieht, wenn Maxi dann auch zurückkehrt und die anderen vielleicht auch mal für eine Woche irgendwie gleichzeitig dann fit sind. Danach kann man ja gucken, aber ansonsten, Yabusele ist eine gute Verpflichtung gewesen. Mhm. Macht einen guten Job.
McCain?
Besser als Drummond sogar. Ja, McCain macht, also sieht teilweise ganz gut aus. Das Team sieht halt nicht gut aus, kann man echt nicht anders ausdrücken. Ich hätte auch wirklich nicht gedacht, dass es also selbst mit Verletzungen und so ein Struggle wird zum Start der Saison. Aber für mich ist es trotzdem immer noch ein bisschen so, komplett angefangen hat die Saison für die Sixers nicht. Deswegen hebe ich mir auch das ganz dolle, harte Urteil über sie einfach noch auf, weil ich erstmal sehen will, wie sieht das aus, wenn sie dann zusammenspielen, schaffen sie das dann mal einen Run hinzulegen, weil also momentan, so schäbig es auch läuft, es ist nicht so, dass im Osten alle davon marschieren. Es gibt immer noch nur vier Teams mit einer positiven Bilanz. Also ja. Selbst wenn das im Moment mit 2-11 ziemlich fürchterlich aussieht, es ist immer noch alles möglich. Also jetzt nicht unbedingt Richtung First Seed oder so, aber das ist vielleicht auch klar, wenn man die Saison so offensichtlich mit Load Management machen will. Aber also so die Playoff-Ränge oder so. Es ist ja noch nicht so, dass da irgendwie die Teams alle davonlaufen. Von daher irgendwie versuchen, ein bisschen geduldig zu bleiben und die Hoffnung nicht zu verlieren. Wenn das Team dann komplett ist und immer noch nicht gut ist, dann kann man anfangen, in Panik zu geraten, würde ich sagen.
Ja, also ich glaube, das Hoffnung ist so ein bisschen das Long Game, würde ich sagen. Und wie du sagst, es also, müssen halt erstmal alle zusammenspielen. Embiid muss ich auch mal reinspielen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass er sich so intensiv reinspielen muss. Also dass es jetzt so kompliziert ist für ihn am Anfang. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass er 30 auflegt, aber es ist halt
Ich schon, ehrlich gesagt. Weil, ja, also über die letzten Jahre, selbst wenn er nicht fit war,
eigentlich schon, ne,
kam er in der Regel relativ, ja, leicht auf 30, ja, Punkte. Es war ja dann eher so, holt er einen Defensiv-Rebound, ist er mobil genug in der Defense und wie schnell sieht man ihm an, dass er halt konditionell noch nicht auf der Höhe ist. Aber 30 Punkte hat er in der Regel im Schlaf erzielt, auch nach Verletzungspausen.
Ja.
Deswegen, also ja, mich überrascht das schon auch, muss ich sagen.
Also ja, genau, auch,
weil man natürlich immer so hört, so, ja, jetzt nimmt das alles ernst, jetzt geht's um hier Game Shape hoch 1000, jetzt endlich, ne? Und also den Eindruck hat man halt nicht, aber ich weiß auch nicht, was dahinter steckt. Ich meine, da sie ja auch nicht offen kommunizieren, welche Art von Verletzung das dann ist oder was ihn daran hindert, sich fit zu halten, wenn er dann halt gerade mal nicht zur Verfügung steht, das, letztendlich können die das ja immer nur selbst beantworten, aber er ist auf jeden Fall nicht in dem Shape, den ich erwartet hätte, wenn er zurückkehrt.
Nee, also ganz so mies hatte ich mir auch nicht gedacht. Ich hätte mir vorstellen können, dass er halt so ein bisschen sich reinspielt, aber trotzdem, dass halt 20 Pluspunkte sind und nicht irgendwie mal 11 Punkte und kaum Würfe nehmen und einfach noch überhaupt nicht da sein, sozusagen. Und ja, wie du sagst, ich bin schon auch, also dass es so mies ist, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Klar, dass Maxi dann ausgerechnet in dem Moment verletzt ist, in dem Paul George zurückkommt, ist natürlich maximal unglücklich. Aber dass so ein bisschen mehr möglich ist, gerade auch, weil sie ja sich mit Teams aus dem Osten messen, oft, bei denen es ja auch nicht optimal läuft. Das finde ich schon, weil ich jetzt den, ja, ich weiß nicht, ob der Supporting Cast halt erst funktioniert als Supporting Cast, wenn er auch wirklich nur als solcher gebraucht wird und er drei klare beste Spieler hinter sich hat, weil ich dachte schon, dass sie sich eigentlich gerade so im Rahmen der Möglichkeiten, wenn du drei solche Spitzenverträge hast, dass sich da eigentlich gut verstärkt hat und das Team gut aufgefüllt hat und auch vielseitig aufgefüllt hatten. Aber es ist vielleicht wirklich das Ding.
Sie haben es halt ergänzt.
Ne? Sie haben es ergänzt, genau.
Das ist halt irgendwie, die treibenden Kräfte müssen halt schon die Stars sein. Und
ja,
keiner von denen hat bisher auf dem Level performt, was man sich erhofft von den Stars. Also auch Maxi hatte ja einen schwierigen Saisonstart. Ja. George ist bisher nicht in seiner Bestform und Embiid halt weit davon entfernt. Also deswegen würde ich da, also ich finde, man kann schon auch schon anerkennen, dass einige von den Roleplayers ja eigentlich einen ganz guten Start haben. Aber es reicht halt einfach nicht, weil sie halt Ergänzungen sein sollen und nicht,
genau,
nicht die Show schmeißen sollen.
Und das wiederum auch Hoffnung, weil ich würde schon davon ausgehen, dass Embiid noch deutlich besser in die Saison kommt, dass sich auch Paul George steigert, dass sich Maxi leichter tut, wenn da Embiid nebendran steht. Ich war gespannt, ob es dieses Jahr ohne Embiid besser läuft. Er hat es jetzt echt schwer gehabt, aber wie gesagt, George hat ja gleichzeitig auch noch gefehlt. Vielleicht wäre es für ihn dann sicherlich für ihn etwas einfacher gewesen, denke ich. Aber ja, ich glaube, das ist so das Ding. Es ist einfach, es war noch nicht komplett und niemand von denen, die das Team tragen müssen, ist bis jetzt im Vollbesitz seiner Kräfte. Wenn alle mal irgendwie auf ihrem Niveau sind oder so viele Spiele gespielt haben und immer noch nicht auf ihrem Niveau sind, dass man dann sagt, okay, also was ist da los? Ich glaube, so lange würde ich weiter hoffen. Und ist, glaube ich, da ist noch was möglich.
Ne? Fair.
Weiter zu Sankt Eis, Steiß, Stefan Eis. Ich weiß nicht genau, was die Abkürzung bedeutet, aber Servus und Hallo. Wie erklärt ihr euch die Flut an jungen französischen Talenten in der NBA? Anhand der hohen Draft-Picks könnte hier eine echte Star-Truppe auf der Nationalmannschaftsebene zusammenwachsen. Wie gefallen euch Saar und Riesacher bisher?
Sehr
Riesacher. Hast du an Riesacher mal gesehen? Hast du mal geschaut?
Ja, die habe ich ein bisschen gesehen.
Und? Wie hast du gewinnen? Was hast du gemeint? Was hast du gedacht?
Ich fand es in Ansätzen ganz gut. Also man merkt schon, dass er irgendwie einen ganz, ganz guten Wurf hat, auch wenn er jetzt noch nicht so konstant fällt, aber also die Bewegung finde ich gut.
Ja.
Ein, zwei ganz gute Pässe habe ich auch gesehen. Was mir auffällt, so beim Drive wirkt er für mich halt schon eher teilweise ein bisschen schmächtig, so ein bisschen kontaktscheu. Er ist halt aber auch noch jung und
er ist 19, ne? Also meine,
ja, klar. Und defensiv so für seinen, wobei, das war aber auch schon in seinen vorigen, also auch in den Jugendstationen, war das schon etwas auffällig, okay, dass er jetzt nicht der Typ war, der explosiv über alle anderen drüber gestopft hat oder so, sondern dass er da eher so ein bisschen dieses Schmooth war, aber also defensiv ganz gute Ansätze. Ich würde halt sagen, er sieht für mich überhaupt nicht aus wie ein typischer Nummer-1-Pick, von dem man jetzt irgendwie dann so erwartet, der wird irgendwann Richtung Superstar gehen oder der hat das Potenzial, ein Franchise-Player zu sein. Das glaube ich bei ihm einfach nicht, aber ein produktiver NBA-Spieler, das auf jeden Fall. Und also ich finde, das kann man in Ansätzen jetzt schon erkennen, dass er da irgendwie so ein Typ bedient, der ja auch einfach gebraucht wird in der Liga. Also von daher sind die Eindrücke da eigentlich ganz gut. Bei Saar bin ich ein bisschen kritischer. Also das defensive Potenzial kann man schon sehen. Also ist ja auch ein riesiger Spieler mit guter Athletik und Shotblocking-Instinkten. Aber offensiv weiß ich halt bisher überhaupt noch nicht, was er ist oder was er werden wird, weil er im Moment nimmt er die Hälfte seiner Würfe, sind Dreier. Er trifft davon irgendwie 20% und die meisten sehen auch nicht aus, als hätten sie eine gute Chance reinzugehen, sondern als wüssten sie schon, sobald sie die Hand verlassen, das wird heute nichts, Freunde.
Ja, das tut gleich weh.
Jacques. dann wird's halt einfach nichts. Gleichzeitig ist der halt auch noch jung und sehr, sehr roh. Also das war auch angekündigt, dass der eher roh ist und dass man offensiv da einfach gucken muss, was seine Rolle ist. Er spielt teilweise ganz gute Pässe. Das ist ja auch schon mal irgendwie was. Aber ich glaube, also gerade die müssen halt rausfinden und er muss rausfinden, woher seine Punkte kommen sollen. Mhm. Weil da ist bisher auf jeden Fall nicht die richtige Wurfdiät für ihn gefunden.
Ja, ich meine, es ist ja okay, das dann mal auszuprobieren. Ich habe jetzt auch noch nicht wahnsinnig oft gesehen, aber was ich gesehen habe, ähnlich wie bei dir. Man sieht schon so leichte Ansätze, aber es ist halt alles noch, es steht auch auf sehr, sehr wackeligen Füßen offensiv. Und wenn du halt, ist halt die Frage, trotz Jugend, wie viel du dann halt nach oben kriegst. Ich glaube, es ist dann schon okay, das zu versuchen, also gerade aus Wizards-Perspektive zu sagen, okay, wir versuchen jetzt mal, ob wir es so hinkriegen können, dass er den Dreier halbwegs verlässlich trifft. Und dann halt auch zu sagen, er soll halt werfen, um da so ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, aber auch um den Coaches ein Gespür dafür zu geben, ob das sinnvoll ist. Aber wie gesagt, das defensive Potenzial, diese Länge, Beweglichkeit, ich glaube, da ist ja Potenzial halt da. Muss man sehen, wie es weitergeht. Und mit Riesacher, ich glaube, das Ding ist halt, also gerade jetzt, er spielt ja schon ganz gern so, oder ist halt viel Floor Space, also aufgrund dieses Wurfs, den er ja theoretisch hat, ich meine, er trifft jetzt auch nicht wahnsinnig gut, glaube auch nur, jetzt gegen Sacramento war es relativ gut von draußen, aber davor waren es auch nur gut 20% oder sind insgesamt gut 20% von draußen. Aber ja, ich glaube, das Ding ist halt, wie gut er dann, was du ja auch gesagt hast, wie gut er dann auch Closeouts attackieren kann, wenn er halt quasi so wie jetzt viel erstmal halt an der Dreierlinie beginnt und dann den Pass bekommt, wie muss er dann zum Wurf hochgehen oder kann halt gut zum Korb, kann am Ring abschließen mit Kontakt. Aber ich fand ihn jetzt auch, was ich jetzt gesehen habe, es ist ein 19-Jähriger, der auch eine gute Länge mitbringt, mit 2,6 Metern, der fast 7-Foot Wingspan hat, der sich gut bewegen kann, der einen, wie du sagst, gut anzusehenden Wurf hat. Der finde ich jetzt auch nicht extrem überdreht. Also es ist vielversprechend. Wie gesagt, nicht der typische Nummer 1-Pick, wo du sagst, hey, wow, hier sind die Schlüssel zum Team, viel Spaß damit, sondern es ist halt so ein bisschen, mal gucken, wen wir da haben, aber ich glaube, so als guter Rollenspieler, vielleicht Deluxe-Rollenspieler, könnte da schon was werden. Also ein wertvoller Teil einer guten Mannschaft, könnte sich das schon entwickeln.
Ja, so. guter Rollenspieler ist für mich auch so das Profil, was für ihn realistisch erscheint und das ist wertvoll, also kann man brauchen. Außerdem die Schlüssel zum Team hat in Atlanta sowieso Dyson Daniels. Alle anderen können sich verabschieden. Das ist jetzt einfach sein Team. Er ist geklaut.
Nachdem er jetzt auch Darren Fox den Ball geklaut hat am Ende.
Ja. Was findest du besser? Great Barrier Thief? Oder Blockedile Dundee?
Ja, Blockedile Dundee.
Ich finde beides ziemlich überragend.
Ich finde beides ziemlich überragend,
er noch mehr Steals holt als Würfe blockt, bin ich bei Great Barrier Thief.
Es sind beide
wirklich überragend.
Also ja, genau. Es ist näher an der Realität und Great Barrier Thief ist auch sehr, sehr gut. Aber Blockedile Dundee, da ist halt noch mehr, weißt du, noch mehr Bilder von diesem wundervollen, von dieser wundervollen Filmserie.
Von dem Typen mit seinem großen Messer.
Mit seinem großen Messer und seinem kleinen Hut. Nee, auch großen Hut und seiner schönen Weste und so. Beide sehr gut auf jeden Fall. Beide sehr gut.
Die Spitznamen
haben die Hawks damit den Trade gewonnen eigentlich?
Naja, also bisher sieht es so aus, ne, wo Murray irgendwie bisher ein Spiel oder so gemacht hat und die Hawks halt ihn und Nance und zwei Picks, glaube ich, bekommen haben. Also jetzt gerade sieht das halt schon sehr einseitig aus. Aber also ich würde den Pelicans vielleicht auch noch eine Chance geben, aus dem übertriebenen Sumpf rauszukommen, in dem sie momentan sind. Vielleicht wird es aber auch nichts, wer weiß. Daniels sieht auf jeden Fall im Moment, das Witzige ist ja, dass Daniels das macht, was man von Murray sich damals erhofft hatte, so dass er der defensive Gegenpart zu Young im Backcourt ist.
Und halt, ja.
Ich meine, die Hawks haben damals sehr, sehr viel für Murray investiert. Aber sie haben jetzt auch wieder ein bisschen was zurückbekommen. Deswegen, ne?
Den Great Barrier Thief.
Eben.
Haben sie zurückbekommen.
So läuft es.
Da hat sich das alles schon gelohnt.
Ich finde es wild, dass der irgendwie schon gefühlt seit 10 Jahren in der Liga ist und gerade 21 ist. Das ist der neue Jason Tatum.
Oh ja, stimmt. Er ist immer noch 19.
Ja.
Nachdem Jason Tatum jetzt erwachsen wird langsam und noch dazu das Basketball spielen lernt.
Also das, ja, ja. Das ist, ja. Trifft jetzt manchmal sogar Würfe.
Ja, ist krass. Man braucht einen neuen.
Ja, aber französische Talente.
Ja, Französisch, richtig.
Gibt es eine Erklärung oder machen die einfach gute, haben die einfach eine goldene Generation und haben sie gute Trainerstrukturen? Ich glaube, sie tatsächlich.
Ja, sie haben ja dieses Institut da in Paris, durch das ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob da alle durchgehen, aber zumindest halt auch so diese Generation um Parker, Batum, Dia und so, die waren da ja alle unterwegs. Und
die größten Talente aktuell, ne?
Ja. Nein, aber also ich weiß.
Die nächsten Nickel, 20 Jahre. Pietrus kann auch noch einer
werden. Ja, genau. Nein, aber ich glaube schon, dass die Franzosen da relativ gute dass sie relativ gute Nachwuchsstrukturen haben. Es ist ja im Fußball ähnlich. Also ich glaube, die haben da, was Sportförderung angeht, ist es, glaube ich, schon relativ, relativ gut. Und dann, ja, wenn halt sowas dann auf Talente trifft, ich meine, gut, den Wembanyama, den kannst du ja natürlich nicht basteln, der kommt halt. Und dann,
ja.
Das ist, aber du hast halt jetzt mit Koulibaly noch bei den Wizards, dann Nolan Traoré, ist ja einer der großen Prospects für den nächsten Draft, Point Guard. Also kommt schon echt relativ viel zusammen. Ich habe jetzt nicht die großen Einblicke ins französische System, aber alles, was ich so mitbekommen habe, ist es, glaube ich, wenn sie Talente haben, werden die relativ gut gefördert. Und ich glaube, da kommen halt gerade zwei Sachen einfach zusammen.
Ja, ich glaube auch, dass der Stellenwert von Basketball dort größer ist als jetzt auch in vielen anderen europäischen Ländern und dass da viele dann halt, glaube ich, auch einfach dorthin gehen. Und wie du gesagt hast, es gibt gute Strukturen. Natürlich ist es dann auch trotzdem, ist es dann manchmal sicherlich auch ein bisschen Glück, wenn dann so viele irgendwie gleichzeitig kommen, aber es wird, glaube ich, auch recht viel dafür getan.
Und man muss ja sagen, ich meine, jetzt die letzte Generation, also was wir jetzt gerade gesagt haben, oder die Generation sogar danach dann schon, also sie sind ja einfach konstant gut international.
Ja.
Also das so über die letzten
Jahre. Es war oft fürchterlich anzuschauen, aber richtig. Am Ende gewinnen sie ja trotzdem immer Medaillen.
Eben. Das liegt vielleicht könnten sie, wäre mal interessant mit einem anderen Trainer, vielleicht kommen Kenny Atkinson auch da noch ein bisschen.
Kollege hat ja hingeworfen.
Ja, genau, sein magisches Händchen irgendwie gewinnbringend einsetzen.
Ich weiß gar nicht, ob Atkinson, ich glaube nicht, dass er es jetzt übernimmt, aber vielleicht.
Ich glaube auch nicht, aber ja, nachdem er halt Co-Trainer war jetzt bei Olympia, wäre es natürlich, was ist meine naheliegende Spekulation, nachdem er gerade so die Liga rasiert, weißt du?
Ja, mit seinem Samurai-Schwert.
Genau. Georg Koppel. Hey Männer, wie immer von mir, Orlando-related Content. In Abwesenheit von Wendell Carter Jr. legt Goga Pitadze im Schnitt fast ein Double-Double auf. Mo regelt von der Bank aus und die Magic hielten die letzten 5 Spiele gegen jeden Gegner unter 100 Punkten. Sollte Coach Mose am funktionierenden Gebilde festhalten oder muss Wendell Carter alleine wegen seines Vertrags schon wieder eine große Rolle spielen? Haut rein. Also ich glaube grundsätzlich, dass kein Coach nach Vertrag entscheidet, gerade wenn es oder entscheiden sollte, sagen wir es mal so. Gerade wenn es so läuft wie in Orlando, die sie jetzt gefangen haben seit der Banchero-Verletzung. Dass es halt einfach darum geht, was am besten funktioniert. Und Verträge im Endeffekt, gerade wenn sie mit interessanten Spielern verknüpft sind, und ich glaube, Wendell Carter Jr. so oder so ein interessanter Spieler, kannst du ja theoretisch auch traden. Das heißt, im Endeffekt, ich glaube nicht, dass das ein großes Ding ist. Ich glaube, eine Frage, die ich mir dann so ein bisschen stelle, was hängt jetzt direkt mit Pitadze und Carter zusammen? Und was hängt damit zusammen, dass sich die Magic jetzt halt auch nach dieser Banchero-Verletzung, nach der sie sich ja erstmal fangen mussten, nach der sie auch erstmal sortieren mussten, nach der sie auch ein bisschen gucken mussten, wie verteilen wir gerade die Offensive neu? Also, Georg hat ja Defense angesprochen, aber generell, wie funktionieren wir denn als Team jetzt ohne einen unserer großen Fixpunkte? Also, wie viel hängt denn damit zusammen, dass sie sich jetzt einfach, dass sie jetzt rausgefunden, Wege gefunden haben, zu scoren, Wege zusammen gefunden haben, eine Balance oder auch eine Balance gefunden haben. Und ich glaube, deswegen weiß ich gar nicht, ob das jetzt der große Wechsel ist oder ob es im Endeffekt einfach das Team jetzt als Ganzes einfach besser funktioniert. Das wäre so ein bisschen auch meine Tendenz, weil da irgendwie mehr dazu gehört. Ich meine, Franz hat ja auch, musste kurz Anlauf nehmen und jetzt momentan ist er extrem gut unterwegs.
Spieler der Woche geworden.
Ja, genau. Also liegt, glaube ich, auch insgesamt seit Banqueros Verletzung liegt er 24-7 im Schnitt auf, trifft 45% aus dem Feld, 32% von draußen, 6,3 Rebounds, 5,6 Assists. Also er sitzt gerade überall und ich glaube, als Team, ja,
Der Franz-Wagner-All-Star-Zug ist nur ganz kurz stehen geblieben und jetzt aber auch weitergefahren.
Also er ist weitergefahren. Der darf jetzt vielleicht beim Turnier mitspielen, der Franz.
Das könnte sein. Noch einer für Team World.
Ja, genau, genau. Nein, aber wie gesagt, ich denke, es ist für mich hat es jetzt eher damit zu tun, dass das Team eben, wie gesagt, dass es eine schwierige Situation war mit der Verletzung, dass es dann ein bisschen Probleme gab und dass es jetzt so ein bisschen korreliert. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auch eine gute Rolle oder einen guten Platz für Carter findet.
Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass, also ich habe ja auch vor der Saison schon gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass die Magic nicht auf Dauer alle Center behalten, weil sie eigentlich 3 plus ja, dann auch noch Jonathan Isaac haben und eigentlich auch alle gut sind, also auch alle Minuten spielen sollen und es halt auch Teams gibt, die einen Bedarf auf der 5 haben, ligaweit, also dass es da auch Anfragen geben könnte und dass Orlando dann nicht sagt, okay, unsere Center sind aber alle untouchable.
Ja.
Und das kann ich mir nach wie vor vorstellen. Und ich glaube schon, dass Bitadze echt unterschätzt ist, weil der eigentlich immer, wenn der viele Minuten spielt, macht er einen guten Job. Also ist irgendwie, weiß defensiv, wo er zu stehen hat, kann dir ein bisschen Ringschutz geben, ist vorne einfach ein smarter Spieler, der effiziente Abschlüsse nutzt. Und Mo bringt halt so die offensive Hustle-Komponente von der Bank. Und dann hast du im Zweifel, wenn du klein spielen willst, auch immer noch die Möglichkeit, Isaac auf die 5 zu stellen, der halt irgendwie dort der defensive Unterschiedsspieler schlechthin ist. Und ich glaube, das kann schon auch so reichen. Also ich halte zwar Wendell Carter insgesamt für eigentlich den komplettesten aus diesen 4 Spielern, der irgendwie die beste Kombination aus irgendwie offensiven Fähigkeiten und dann auch noch auch Defense hat, aber der ist halt auch ständig verletzt. Und deswegen kann man da oder könnte man sicherlich auch irgendwann überlegen, ist er vielleicht entbehrlich, wenn wir eigentlich gute Alternativen haben, die alle günstiger sind als er. Weiß ich nicht, ob es so laufen wird, aber ich halte es schon, ich halte es jetzt nicht für komplett ausgeschlossen, sollte sich ein Team melden und halt sagen, hey, wir hätten hier so einen Guard, wir möchten gerne einen Center haben und ob man da dann nicht irgendwie zusammenkommen könnte. Und das, also muss ich sagen, hätte ich vor 1-2 Jahren nicht gedacht, aber ich finde bisher, immer wenn ich Bitadze in mehr Minuten sehe, macht er einfach, also wirklich einen ziemlich guten Job als Starting Center auch.
Ja, und ich meine, Carter, also klar, wenn du sagst, er hat jetzt vielleicht das beste Gesamtpaket, das heißt, er ist vielleicht auch am interessantesten, was sein Spiel angeht für andere Teams. Und vielleicht kriegst du dann halt einen besseren Spieler dadurch. Ja, möglich, auf jeden Fall. Niklas Neff. Was ist eurer Meinung nach die Top 3 der unfähigsten Teambesitzer aller Zeiten und welche Aktionen haben sie zu befähigt? Gerne auch ein paar Honorable Mentions.
Also ich habe 3 mir tatsächlich notiert und ich finde die Liste überragend.
Also ich glaube, an Donald Sterling kommen wir nicht vorbei, oder?
Der steht bei mir auch ja, mit selbsterklärend. Da kann ich sonst nochmal diese Serie Clipped empfehlen.
Leicht überspitzt, aber vielleicht auch nicht so weit von der Realität weg. Ich weiß.
Nein, das ist nicht also, überspitzt. Das ist alles wirklich so. Ja. Und vieles war dann noch viel schlimmer, was sie da gar nicht behandelt haben. Aber ja. Das ist wirklich eine menschliche Kröte sondergleichen. Also ein ganz mieser Typ und halt auch ein miserabler Owner, weil er es geschafft hat, über Jahrzehnte sein Team so geizig zu managen, dass die einfach nie relevant waren, bis dann irgendwann diese Lob City-Ära kam, während der er dann den massiven Skandal hatte. Also einfach mieser Typ, aber ich hab noch 2 Kandidaten aus der Vergangenheit. Und dann gleich kannst du erzählen, warum Jerry Reinsdorf auch auf die Liste gehört.
Ich habe einmal ganz kurz gegoogelt, also um auch mal zu gucken, was so mein Horizont zu erweitern. Und dann war so die besten, oder die, also halt Ranking der aktuellen Teambesitzer. Und ich glaube, Jerry Reinsdorf war auf 7 oder so. Also der 7-beste Teamowner.
Was? Hat Jerry Reinsdorf die Liste selber erstellt oder
ich was? Ich glaub auch, halt so, ja, weil er hat halt Anteil an dieser, also an diesem Jordan-Ding damals.
Seinen Anteil, ja, klar. Dass die das Glück hatten, Jordan an 3 draften zu können. Das war sein Anteil.
Und dass er Scottie Pippen diesen Vertrag ihm hat. Wobei er hat ihm gesagt, er soll ihn nicht annehmen eigentlich. Aber,
oh Gott.
Ja. Und das war das Ding. Ich meine, wenn wir über die aktuellen Teambesitzer reden, es ist halt auch schon ein bisschen her, diese Jordan-Ära.
Ne? Leicht, ja.
Ja. Aber wie gesagt, zu Jerry Reinsdorf kommen wir später.
Über die letzten 25 Jahre war sein Highlight The Last Dance. So als Owner. Voll gut.
Ja.
Egal. Ich sag dir kurz meine Leute. Genau. Einer ist John Y. Brown, der über die Jahre, ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Franchises hatte in ABA und NBA. Unter anderem hat er irgendwann die Buffalo Braves, aus denen dann irgendwann die Clippers wurden, hat er gegen die Celtics getauscht. Das ist in einem Franchise-Trade, da kann ich auch nur empfehlen, wer Bock hat, sich das alles mal im Detail durchzulesen, weil das auch einfach alles Wahnsinn ist, wenn man so heute auf die NBA guckt und sieht, ja, Franchise hier ist 48.000 Milliarden wert und die andere noch mehr und die andere, also, und das ist alles so total wild. Damals so, willst du 1 Million haben und ich gebe dir irgendwie so ein paar Vorstellungen von meiner Eiskunstlauftruppe, die können bei dir auftreten. Ist das vielleicht so, reicht das als Deal? Und dann so, ja, das reicht als Deal, super. So war das damals. Aber jedenfalls, ja. Ne, John Y. Brown, nachdem er dann die Celtics hatte, es gab irgendwie noch so eine 2-3-wöchige Übergangsphase, wo er quasi noch die Braves verwaltet hat, obwohl er schon wusste, die Celtics würden ihm gehören. In der Zeit hat er, glaube ich, einen 6- oder 7-Spieler-Trade zwischen diesen beiden Franchises gemacht, ohne mit Red Auerbach drüber zu sprechen. Dann kam er halt an bei den Celtics und hat erstmal 3 Erstrunden-Picks für Bob McAdoo zu den New York Knicks getradet, weil seine Frau gesagt hat, Bob McAdoo ist ihr Lieblingsspieler. Darüber hat er auch nicht mit Red Auerbach gesprochen. Stark. Dann hat Red Auerbach gesagt, ich glaube, ich gehe zu den Knicks. Ich möchte hier nicht mehr bleiben. Das ist mir zu bescheuert. Und dann haben sie ihn irgendwie umgestimmt und ein paar Wochen später war John Y. Brown schon wieder weg. Und dadurch konnte die Franchise der Celtics gerettet werden. Aber ja, der Typ hat auf jeden Fall nur Scheiße im Hirn gehabt. Ja,
gutes also, Händchen.
Was Basketball angeht. Mhm. Also, sonst kenne ich ihn jetzt nicht so gut. Ja. Aber er hat wirklich ziemlich viel Chaos veranstaltet, zumindest in diesem Stint. Und also Bob McAdoo hat übrigens 20 Spiele für die Celtics gemacht, weil das Team wollte ihn nicht haben. Ja, also weder Coach noch sonst irgendjemand. Mhm. Und dann der Endgegner ist halt Ted Stepien, natürlich. Also der mal dem mal die Cavs gehörten in den 80ern, der auch also menschlich wohl so ähnlich war wie Donald Sterling und es halt geschafft hat, dass eine Regel nach ihm benannt wurde. Also die Stepien Rule, die dazu führt, dass du nicht in aufeinanderfolgenden Jahren Draftpicks traden kannst. Also dein Erstrundenpick zumindest, die ist darauf zurückzuführen, dass er in den 80ern, ich glaube, 4 Jahre hintereinander seine Erstrundenpicks auch ohne irgendwelche Protections oder so weggeschickt hat, immer für Spieler, die dann vielleicht so 20, 30 Spiele gemacht haben und 2,5 Punkte pro Spiel gemacht haben und solche Geschichten. Und halt, also die Franchise so heftig und so schnell in den Ruin getrieben hat, dass die Liga dann eingeschritten ist und anderen Teams gesagt hat, ihr dürft nicht mehr mit denen traden, außer wir approven das, weil das ist irgendwie, das ist zu wild,
was die da machen. Immer.
Ja.
Die wissen und nicht, was sie tun.
Als Stepien dann abgelöst wurde, war ein Argument für neue Ownership-Gruppen, hey, übrigens, wir geben euch dann auch Draft-Picks. So, obwohl die alle weggetradet sind, aber wir wissen, dass der hier nur Mist gebaut hat, deswegen wir müssen das irgendwie reparieren und dann, ja. Und Stepien ist auch so einer, der ja, viel Irrsinn gemacht hat. Ja, ein Artikel, wo das alles so ein bisschen drinsteht, können wir in die Shownotes packen. Das ist, also kann ich nur empfehlen. Oder nicht, ich weiß auch nicht. Aber so unterhaltsam.
Unterhaltsam ist es auf jeden Fall. Das sollten wir tun. Ja, ich hab tatsächlich, es ist ein bisschen weniger unterhaltsam, was ich habe. Ich habe George Shinn.
Ja,
Charlotte Hornets. Mhm. Hat sich immer so als großer Wohltäter geriert und sehr gläubiger Christ und so und hat also tatsächlich hat natürlich auch viel gespendet und so hatte aber 2 Sexskandale dann an der Backe. Einer davon hieß es tatsächlich, er hätte eine Frau entführt und vergewaltigt. Da wurde er dann freigesprochen, hat aber gestanden, diese Beziehung war, wenn er verheiratet hat, noch mit einem Cheerleader jahrelang. Und er hat sich dabei während dieser ganzen Geschichte, er hat sich so unbeliebt gemacht in Charlotte. Das war noch, also quasi waren die Charlotte Hornets noch nicht die New Orleans Hornets. Also es waren quasi, das war die Iteration der Hornets. Und es ging dann so weit, dass es irgendwann ging es um einen, und die Leute in Charlotte hatten richtig Bock auf die Hornets damals. Also es war so richtig, so, ne, war, man hat auch gesagt, so wie beim Footballspiel die Atmosphäre. Also ne, ging es richtig ab, war ja auch ein geiles Team mit Morning, mit Larry Johnson, Muggsy Bogues und sowas. Vlade Divac kam ja irgendwann, war ja auch noch da eine Zeit lang. Und es ging aber so, die Leute hatten also auch und vor allem wegen Shin so wenig Bock noch auf die Hornets, dass es dann irgendwann rumging, sie sollten eine neue Halle bauen und irgendwann hat der Stadtrat dann gesagt, also sie wollten es dann auch natürlich nicht, so wenig öffentliche Gelder wie möglich und aber sie winken die ganze Geschichte nur durch, wenn Shin das Team verkauft. waren die Liga dann nicht so geil, weil ne, das wäre natürlich irgendwie so ein Präzedenzfall gewesen. Und das hat auch so ein bisschen diesen Umzug nach New Orleans dann begünstigt. Das heißt, also er hat es quasi geschafft, dass sein Team umziehen musste, weil er so ein Trottel war. Und so ein Arsch, wenn man es, ne? Und ja, war auch nicht optimal, der Georg.
Das kann man so sagen, ja.
Ja. Ja, und dann habe ich diesen noch so aus der jüngeren Vergangenheit auch enges Rennen, beziehungsweise einer sogar noch aus der Gegenwart, Glenn Taylor und Robert Sarver sind auch zwei, ja, zwei Granden. Also ich meine, bei Glenn Taylor kannst du ja diese Geschichte mit dem Verkauf oder jetzt halt auch nicht an Alex Rodriguez und Mark Lawrie, das ist ja das eine Ding, diverse sehr, sehr gute Entscheidungen auch, die sie getroffen haben. Also ich weiß nicht, ne, ob es jetzt wie bei Brown oder bei Stepien ist, aber da waren ja auch ein paar Geschichten dabei, die draftmäßig, bei denen es nicht ganz optimal lief, ein paar Hires, also Kurt Rambis als Head Coach, bei dem jeder gesagt hat, aber der Kurt Rambis ist doch eigentlich gar kein so guter Coach. Er fand das schon.
Mit das Beste war, dass sie Kevin McHale, nachdem der wegen einem Fehler, der die Franchise eigentlich wirklich die komplette KG-Ära gekostet hat und ein Jahr gesperrt wurde, ihn dann wieder geholt haben.
Ja.
Das sagte eigentlich alles aus. Oder dass Kevin Garnett, der wahrscheinlich der loyalste Mensch auf der Welt ist, über Glenn Taylor sagt, das ist eine Schlange und dass er sich weigert, seine Nummer dort unter die Hallendecke ziehen zu lassen, solange Glenn Taylor der Teambesitzer ist. Also ja, sagt viel über ihn aus. Aber ja, ansonsten, weil du Sava auch sagst, Sava, Shin und Sterling, weißt du, was die Gemeinsamkeit ist? Chris Paul, der.
Ah, ja, richtig.
Das ist das, ja, also was das angeht, einfach sowas von vom Pech verfolgt.
Ja.
Das ist schon auch ziemlich krass.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Drei von den Kollegen ist schon übel. Ja, sonst, ja gut, Sava war die große Geschichte. Also, dass da halt einfach es maximal toxisch zuging bei den Suns und er sich Dinge geleistet hat im Umgang mit Mitarbeitern, die halt einfach nicht gingen. Und dann ist diesen ESPN-Artikel war das, ne?
Ja.
Von Baxter Holmes.
Und da laufen ja auch immer noch diverse,
genau,
diverse Rechtsstreitereien.
Ja, aktuell. Und dass er dann daraufhin dann im Endeffekt gezwungen wurde, das Team zu verkaufen.
Der Arme hat auch ja, bloß 4 Milliarden, ja, dann glaube ich, eingesackt, ja, dafür.
Ja, das ist echt sehr traurig. Eine sehr traurige Geschichte für ihn. Ja, Honorable Mentions. Ich glaube, Howard Schultz können wir auch noch nehmen, oder?
Ja, klar.
Der Kollege, der die Sonics verkaufen wollte und gesagt hat, ich verkaufe sie nur an jemanden, der sie auf jeden Fall in Seattle hält. Und dann an Clay Bennett geraten ist, der eigentlich nie so, also so einen richtigen Hehl hat er eigentlich nie draus gemacht, dass sie dann umziehen. Er hat zwar gesagt, nee, machen wir nicht, aber es war irgendwie alles schon in die Wege geleitet. Also
es gab ja auch Schriftverkehr zwischen den beiden, ja, wo das schon klar drin stand.
Genau.
Also das wusste der Schultz ja auch, der hat halt einfach nur Mist erzählt.
Genau, also von daher Howard Schultz auf jeden Fall. Michael Jordan lief jetzt auch nicht optimal, glaube ich.
Das ist auch, ja, rein sportlich auf jeden, ja, Fall auch nicht unbedingt die reinste Erfolgsbilanz bei ihm. Nee,
war jetzt auch nicht optimal. Bei den Knicks läuft es zwar, aber James Dolan.
Auch nicht der geilste Typ der Welt.
Auch nicht der geilste Typ auf Erden. Auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Denkt jetzt nicht immer geradeaus, würde ich sagen.
Ja, ich meine, an sich kann man die Liste auch einfach komplett durchgehen, aber so mit Dan Gilbert, dessen Reaktion damals, als LeBron gegangen ist, mit diesem Brief in Comic Sans, den er dann auf der Cavs-Seite veröffentlicht hat, wo er eigentlich auch LeBrons ganzes Leben und seine Familie und seine Ehre in Frage gestellt hat. Also da sind schon einfach viele, viele, ja, schräge Vögel. Also insofern ist wahrscheinlich Jerry Reinsdorf mit seiner Erfolgsbilanz echt noch okay.
Ja, er ist halt, ja. Er ist halt einfach nur für die aktuelle Entwicklung, beziehungsweise die Entwicklung der letzten Jahre war halt so ein bisschen Gift. Es war einfach nur, er ist, glaube ich, einfach nur sportlich ein Bremsklotz, sagen wir es mal so. Also er trifft ja jetzt nicht mal selber miese Entscheidungen, sondern er sagt halt nur, ja, das so könnt ihr aber nicht entscheiden quasi, weil das kostet mich zu viel Geld und wir nehmen doch Geld ein, ist doch alles okay. Aber was bei den White Sox rauskam, also dass sie ihn so ein bisschen loswerden wollen, dass das da halt irgendwie, ich glaube, sie waren ja auch immer mehr Baby von ihm als die Bulls. Aber ja, er ist halt einfach, glaube ich, sportlich gesehen einfach kein guter Besitzer, beziehungsweise halt einfach, wie gesagt, so ein Bremsklotz. Und wenn da jetzt ein Steve Ballmer reinkäme in Chicago.
Ja, gut, kann man jetzt auch dafür argumentieren, dass sie die Clippers über die letzten Jahre auch ein bisschen vor die Wand gefahren haben. Allerdings wussten sie auch da noch nicht unbedingt, dass Second Apron-Geschichten kommen würden. Das ist ja auch ein bisschen eine Reaktion auf vor allem Barmer und vor allem die Warriors und ihre wahnsinnigen Ausgaben, dass das, um das halt wieder so ein bisschen einzunorden. Das ist ja nicht seine Schuld. Und dass er da irgendwie eine neue Halle hinstellt, ist ja auch eine vernünftige Sache. Ich glaube, insgesamt ist es, also kann man halt wahrscheinlich schon als Regel festhalten, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn sich die Besitzer mehr oder weniger raushalten und halt kompetente Leute einstellen, die dann ihr Ding machen.
Ja. Und trotzdem aber ein Interesse mitbringen. Also, dass sie nicht sagen, das muss jetzt halt wie im Fall von Reinsdorf, muss mir jetzt einfach Geld in die Kassen spielen, sondern ich möchte da auch was aufbauen quasi. Deswegen habe ich jetzt Barmer auch genannt, also gar nicht mal so inhaltlich, sondern einfach nur jemand, der halt irgendwie Bock hat, dass dieses Team gut ist und halt involviert ist, aber die Entscheidungen Leuten überlässt, die halt ein bisschen mehr Plan haben als er.
Ja.
Gut, dann ziehen wir weiter zu Christopher Bührhaus. Welche Takes von Vorsaisonbeginn bereut ihr bereits jetzt und bei welchen Takes fühlt ihr euch bestätigt? Ja, alles richtig immer. Nein, alles. Also ich hatte so ein bisschen die Warriors als fertig abgestempelt und habe da, ich weiß nicht, ob man damit rechnen konnte, dass das genau so passiert. Und wir haben ja auch letzte Woche drüber gesprochen, man muss auch mal gucken, inwieweit das haltbar ist, inwieweit es in einem Playoff-Setting haltbar ist. Aber das Team ist halt doch jetzt schon, also auch wenn sie jetzt vergangene Nacht verloren haben gegen die Clippers, aber halt einfach deutlich besser unterwegs, als ich gedacht hatte. Hinten raus, mal gucken, ob sie jetzt wirklich Contender sein können. Aber es ist schon, sie haben schon echt was sehr, sehr Cooles aufgebaut die ersten Wochen. Und wie gesagt, wir sind in den ersten Wochen, aber womit ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte.
Ja, ich habe mir mal meinen Text angeguckt mit 10 Vorhersagen zur Saison, um einfach mal so einen kleinen Zwischenstand zu machen. Also ich habe bei den Pistons die Play-In-Chance gesehen, damit bin ich einverstanden.
Absolut.
Das könnte passieren.
Come on, Kate.
Ich habe auf einen Triple-Double-Schnitt von Luca gesetzt. Da habe ich halt einfach auf den falschen Balkanesen gesetzt, muss man sagen, weil Jokic ist dabei. Doncic ein bisschen langsam gestartet, kann zwar auch immer noch passieren, aber im Moment ist es halt einfach der falsche. Dass die Cavs einen der Top 4 traden, glaube ich aktuell nicht, weil sie verlieren ja nie. Dann wäre es verrückt, jetzt da jemanden abzugeben. Also ich kann mir zwar vorstellen, immer noch, dass das irgendwann passieren wird, aber jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass es im Lauf dieser Saison passiert. Dass Los Angeles kein Playoff-Team stellt, also beide nicht, weiß man halt noch nicht. Im Moment sind die Lakers, glaube ich, Dritter. Also jetzt gerade sieht es für die gut aus, aber es ist halt auch eine Momentaufnahme. Deswegen mal sehen. Dass die Rockets für einen All-Star traden, halte ich immer noch für möglich. Dass Franz Wagner ein All-Star wird, halte ich für gut möglich, wenn es so weitergeht. Dass die Knicks vor Runde 3 scheitern, glaube ich, immer noch. Also da stehe ich zu. Und dass Denver die Finals erreicht, das weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Aber das auch zu dem Zeitpunkt habe ich schon gedacht, der Favorit sind sie nicht, aber sie haben halt den Typen. Und das ist ja immer noch so.
Und sollte bei OKC noch dann weiter alle Bigs ausfallen, dann stehen die Chancen gut.
Vielleicht. Oder halt 5 Guards machen es.
Ja, aber ich hab das gegen Dallas gesehen und da hat man schon gemerkt, es sieht halt unterm Korb dann teilweise schon, also A, lustig aus, weil du halt einfach 1-2 riesige Menschen hast und alle anderen, die halt da rumrennen mit einem anderen Trikot, sind halt irgendwie einen Kopf kleiner und versuchen aber trotzdem alle irgendwie einen Rebound und hängen so ein bisschen dran. Du weißt, wie früher an, keine Ahnung, Gulliver oder so. Und und dadurch haben sie es auch ein bisschen schwer gehabt gegen Dallas dann. Also als das Spiel das ich jetzt gesehen hatte, aber mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ich hatte noch gesagt, dass Atkinson echt was draus machen kann aus Cleveland. War jetzt nicht der Riesentake, aber mit dem bin ich ganz zufrieden. Und verbesserte Pistons, verbesserter Cade, hatte ich mir tatsächlich auch notiert, weil das aus irgendeinem komischen, unersichtlichen Grund, vor allem als Bulls, wenn komplett unersichtlichen Grund, sind die Pistons irgendwie relativ nah an meinem Herzen. Ich kann es jetzt auch nicht erklären, weshalb.
Ich kann es dir auch nicht erklären.
Nee, da habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Ich hatte ein Fünkchen Hoffnung, dass jetzt von dir irgendwie direkt kommt, ja, aber ist doch weil. Aber wirklich damit gerechnet hatte ich auch nicht.
Also, naja. Zu oft 8 Mile gesehen, wahrscheinlich. Oder vielleicht deswegen Jay Diller.
Das ist korrekt. Und Apollo Brown.
Und Boldy James, natürlich.
Boldy James, richtig. Also es gibt, ne? Detroit hat schon gute Dinge hervor oder bringt schon gute Dinge hervor.
Ja. Vor allem musikalisch.
Ja.
Basketballerisch einmal alle 20 Jahre.
Ja.
Und ob immer wieder Zeit.
Und jetzt diese
Pistons. Das ist genau 20 Jahre her, seitdem die Pistons das letzte Mal Meister wurden. Also, Die habt ihr es zuerst gehört.
Schauen wir mal, wie der Take altert.
Der wird wahrscheinlich super altern. Wird wie Joghurt altern.
Rudi Diesel, wer wird Zweiter beim MVP-Voting? Der Gewinner, soweit Jokic gesund bleibt, steht ja schon fest. Nicht ganz ernst gemeint. Aber wahrscheinlich schon, weil...
Im Prinzip ist es so.
Da gibt es jetzt große Argumentationsketten. Für andere lassen sich da irgendwie schwer zusammenbasteln, finde ich momentan.
Ja, jetzt gerade also nicht.
Jetzt 12 Spiele, ne? Also jetzt,
oder ja, bei Jokic sogar nur 10. Da macht er jetzt Pause.
Na, stimmt. Weil er Kind kriegt, ist es das?
Weiß Ding? Ich gar nicht.
Ich habe das mal ganz kurz gelesen, dass das irgendwas, das sind ja persönliche Gründe, aber wird jetzt nicht näher dargelegt.
Vielleicht aber hat ihn auch das so beflügelt über die letzten Wochen und wenn er jetzt zurückkommt, dann macht er halt irgendwie nur seine normale 20, 8 und 8 oder so.
Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, ja, aber so gut ist er ja eigentlich gar nicht, weil...
Eben. Ich meine, jetzt wird er nicht mehr schlafen und dann... Ja. Mal gucken, aber also dann wird er nicht MVP, wenn er nicht mehr schläft.
Wenn er gar nicht mehr schläft, wird es schwierig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Familie Jokic da einen Weg findet, dass vielleicht. Er zu seinem Nap kommt.
Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen.
Ich definitiv auch, weil es macht ja schon Spaß, das so zu sehen, ja. was er da so fabriziert. Wer ist denn für dich jetzt in der Verlosung? Ist es vielleicht, weil nachdem man jetzt auch sieht, die Phoenix Suns gestartet als eines der besten Teams der Liga und jetzt Kevin Durant raus und dann 4 Spiele in Folge verloren. Ist Kevin Durant denn Kandidat, Ole Freaks?
Naja, wenn er irgendwann wiederkommt und weiter gut spielt, dann ja. Jetzt gerade wäre er nicht ganz weit oben auf meiner Liste, aber er hat vorher schon so gespielt. Also zumal, sie haben ja alle Spiele, die sie gewonnen haben, das waren ja alles enge Spiele und er war halt am Ende immer der Grund, warum sie es gewonnen haben. Ja. Das ist ja schon ein ganz gutes Argument. Ich würde sagen, dass Shea oder Tatum jetzt auch nicht unbedingt schlechtere Argumente haben oder momentan, wie gesagt, die Lakers sind gerade auf Platz 3, dann hat Davis auch ein gutes Argument.
Ja.
Also jetzt gerade auch wahrscheinlich besser als das von KD, aber also mal gucken. Ne? Bei Durant ist ja immer die Chance eher relativ groß, dass er nicht über die 65-Spiele-Marke kommt. Und also gerade da er jetzt ja halt auch eh schon seine erste etwas längere Ausfallzeit hat. Und das ist ja auch ein Calf-Strain. Wenn da gesagt wird, das wird dann re-evaluated, dann kann es halt auch sein, dass es einfach noch ein bisschen länger dauert. Deswegen würde ich ihn da jetzt nicht ganz oben drin sehen. Aber er hat auf jeden Fall so gespielt.
Warum nicht? Ja, nee, auf jeden Fall. Aber was du sagst mit Calf-Strain ist, glaube ich, einfach ein Ding. Also es gibt ja auch gerade bei ihm gibt es ja auch diese Geschichte. Ne? Er hat ja vor seinem Achillessehnenriss auch einen Calf-Strain. Und dann kam er zurück. Und ich glaube, da ist man schon extrem vorsichtig. Ja, wie du sagst, wenn er so weitermacht, durchaus möglich, aber die anderen, die du genannt hast, wären es auch so meine Kandidaten gewesen. Also Shea, Tatum, auch Davis. Sonst habe ich jetzt, ich meine, das Ding ist halt, du hast halt so Leute wie, ich meine, Curry spielt eine sehr gute Saison, aber halt keine laute Saison, was die Zahlen angeht.
Ja, und er spielt halt keine halbe Stunde. Genau. Alle bei den Cavs. Das ist dann schwer,
genau. Zu werden. Das sind halt so die Teams, die sich halt schön aufteilen. Und so Leute wie Edwards oder so sind halt noch nicht so.
Wir müssen bei Edwards gut. Mal aufhören, dem immer alles frühzeitig geben zu wollen.
Ja.
Das ist irgendwie ein bisschen anstrengend.
Ja. Ja, ich glaube, man will halt.
Ja.
Und Luca, wie du gesagt hast.
Spielt halt einfach noch nicht so gut. Und im Moment sind die Mavs auf Platz 11. Brauchen wir nicht über Luca MVP reden.
Nee.
Sonst? Es reicht doch aber auch an
Kandidaten. Es ist okay.
Wir müssen noch nicht die ganze
NBA durchgehen. Wir werden in den nächsten Monaten noch über diverse neue Namen sprechen.
Das stimmt.
Die unbedingt in die MVP-Konversation rein müssen.
Mal ganz kurz. Ich dachte, du sagst mir jetzt noch Kate oder so. Oder Tyler Hero. Dyson Daniels. Der ist es.
Auf jeden Fall Dyson Daniels.
Nächste Frage.
Auch von Rudi Diesel. Dallas gewinnt gegen OKC ohne Luca. Glück oder waren sie ohne Luca nicht so leicht auszurechnen?
Wir sprechen am Freitag über die
Mavs. Richtig. Genau. Das war jetzt, und da wollte ich auch gleich Maltes Frage noch mit reinnehmen. Habt ihr schon geplant, ob beziehungsweise wann es diese Saison die ersten Sehtests einzelner Spieler oder Bandwagons gibt? Falls ja, welche Spieler oder Teams sind in der engeren Auswahl? Es wird jetzt kein klassischer Bandwagon am Freitag. Es ist auch kein Sehtest, aber es ist so ein Mittelding. Wir werden uns jetzt die Mavs genau anschauen und werden dann am Freitag über die Mavs sprechen. Es wird dann auch demnächst, wir hatten auch kurz diskutiert, ob wir einen Sehtest machen. Das wird es auf jeden Fall demnächst auch geben. Und auch der Bandwagon, da sind wir gerade am Sprechen, welche Teams wir nehmen wollen. Ne?
Ja, können wir vielleicht an der Stelle auch eher sagen, der Plan ist, dass wir jetzt auf jeden Fall auch immer zweimal die Woche machen. Einmal
richtig.
Quasi normaler Feed, einmal Patreon und da
so ist es.
Wird auf jeden Fall Zeit und Raum sein, um diese Formate auf jeden Fall alle unterzubringen. Und also gerade was Spieler angeht, ihr dürft uns auch gerne Vorschläge schicken.
Genau, schreibt das gerne. Das
nehmen wir ja immer gerne mit auf, auf jeden Fall.
Wir sind für alles offen.
Die Teams kennen wir, aber die Spieler kennen wir ja nicht. Deswegen müssen wir da schon gucken.
Genau. Wir gucken immer nur auf das große Ganze. Deswegen, ja. Nein, aber schreibt
ja. Es sind auch nur 30 Teams. Das kann man sich viel leichter merken.
Das ist einfach 400 so. Spieler. Ja, so ist es. Nee, aber schreibt gerne. Also wir wollen ja auch so gerne das machen, worauf ihr Lust habt. Also deswegen, wenn ihr irgendwelche Spiele habt, bei denen ihr gerne mal mehr oder unsere Meinung dazu hören wollt.
Ihr dürft gerne alle einmal schreiben, dass ihr gerne einen Sehtest zu Dyson Daniels haben wollt. Das sage ich an dieser Stelle.
Oder Kate Cunningham.
Ja, auch, haben wir schon mal
das,
gemacht.
Auch das, ja, letztes Jahr, Ole, letztes Jahr. Das ist ja
vielleicht sogar schon vor 2 Jahren.
Das kann man vor 2 Jahren
sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Seither ist vieles passiert. Tatum 99. Ich verstehe nicht, was GMs in Rivers oder Ham sehen. Schaut man sich die Lakers an, merkt man einfach, wie viel besser Redick ist. Klar muss auch Redick noch einige Sachen lernen und verbessern, wie zum Beispiel Entscheidungen treffen während des Spiels etc. Finde, dass Rivers auf dem Feld sowie abseits einfach nur schlecht und teilweise peinlich mittlerweile ist. Klar, bei den Celtics mit dem Titel war Rivers vielleicht ein guter Teammanager, aber seit den Clippers ging es steil bergab und finde ihn einfach nicht mehr ertragbar. Geht dir das ähnlich?
Ist ein harter Take. Ich glaube, ich verstehe ihn teilweise schon. Ganz so doll sehe ich es zwar nicht, weil ich glaube, dass der schon Qualitäten so als Kommunikator hat, die nicht zu unterschätzen sind. Also, dass der auch ich glaube, von Spielern ernst genommen wird, was manchmal die halbe Miete ist, aber es ist halt, also mehr ist es halt nicht, muss man sagen. Und ich halte ihn definitiv auch nicht für den irgendwie taktisch versiertesten Coach oder so. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass das jetzt irgendwie alles an ihm liegt, dass bei den Bucks gerade es nicht so wahnsinnig gut läuft. Aber ich glaube auch nicht, dass er die inspirierende Lösung ist. Und das auch schon seit einer Weile eigentlich nicht mehr ist. Also auch als die Sixers ihn damals geholt haben, dachte ich irgendwie, okay, so der Typ, der jetzt hier für die ganz kreativen Lösungen steht, wie man mit diesem Fit, den man da hat, umgeht, der ist er halt irgendwie einfach nicht. Deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, es ist halt immer so schwierig. Ich will auch nicht zu kritisch sein, weil ich glaube so zum Beispiel bei den Clippers, als da diese besagte Episode mit Donald Sterling war, dass er da schon eine gute Rolle gespielt hat und irgendwie auch dafür gesorgt hat, dass da nicht alles irgendwie komplett den Bach runtergegangen ist. Trotzdem, also wenn man so am Ende drauf schaut, dann war das da auch schon so, dass die Clippers unter Vinny Del Negro gut in der Regular Season waren und in den Playoffs dann eher enttäuscht haben. Und dann haben die ja sogar damals mindestens einen Erstrunden-Pick nach Boston getradet. Ich weiß nicht mehr, ob das sogar noch mehr waren für Doc Rivers, um den dann zu bekommen. Was, glaube ich, in der Form sonst auch nie passiert ist. Aber die Bilanz war dann ähnlich. Also sie sind auch nie über Runde 2 hinausgekommen, waren immer in der Regular Season gut und waren halt dann aber nie, sie sind nie so wirklich über diesen Punkt dann hinausgekommen und haben nie Erwartungen übertroffen, sondern höchstens haben sie erreicht. Und auch das nicht immer. Und ja, was die Station angeht, man kann das schon so sagen, dass er so jemand ist, der eigentlich immer, sobald irgendwo jemand raus ist, wenn er nicht gerade eh schon selber einen Job hat, sofort ganz oben auf der Liste steht. Das finde ich auch bizarr. Das ist aber, glaube ich, halt auch manchmal dann so ein bisschen dieses Festgefahrene, was man hat und was man, glaube ich, auch in vielen Sportarten hat. Also auch im Fußball war das ja lange so. Wenn irgendwo jemand entlassen wurde, dann wurden immer sofort die gleichen 5 Leute aufgezählt. Zum Beispiel. Also so, immer sofort wirklich exakt die gleichen. Das konnte man vorstellen. Und ich weiß nicht, ob das dann gute Arbeit von den Agenten ist oder ob die Vereine oder Teams in dem Fall wirklich einfach nur so ein begrenztes Feld an Leuten haben, die sie kennen und wo sie denken, den rufen wir jetzt mal an, der wird es dann schon regeln. Aber Rivers ist halt so einer, ich glaube, den mögen Leute, der ist ja auch irgendwie ein cooler Typ. Also ich höre den in Interviews, höre ich den voll gerne reden. So, kann der, finde ich, voll gut, aber das macht ihn nicht zu einem guten Coach. Und ich weiß nicht, irgendwie hilft ihm aber, glaube ich, halt diese kommunikative Ader, hilft ihm total dabei, dass er halt immer wieder diese Jobs bekommt, wo er dann halt irgendwann vielleicht nicht unbedingt überperformt, sagen wir es mal so.
Es sind halt, glaube ich, auch gerade so bei den Bucks, was ja während der Saison, es ist dann schon so ein Ding, wie du sagst, so halt da so eine bekannte Größe, die du dann irgendwie bekommst. Ich muss sagen, ich suche gerade nach einem besseren Wort, was sehr übertrieben ist, aber ich war schon maximal überrascht, als das Gerücht aufkam, er könnte Nachfolger von Adrian Griffin werden und als er es dann wurde, weil ich mir schon auch, ich dachte mir, okay, also ich dachte mir, alles, was du jetzt, oder nicht alles, aber gerade sowas, was kreative Lösungen angeht, dachte ich mir auch, also das ist jetzt nicht irgendwie, wofür er stand. Also klar, man kennt sicherlich als Front Office auch noch mehr das Innenleben des Teams und kann dann irgendwie ein bisschen besser beurteilen als wir, ob du da halt jetzt zum Beispiel einen Kommunikator brauchst, ob es jetzt gerade sehr, sehr wichtig ist, dass da jemand kommt, der kommunizieren kann. Gleichzeitig, also ich finde es schon auch, also wie du sagst, es ist, die letzten Stationen waren eigentlich alle, sind alle hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und das ist so ein bisschen das Ding, beziehungsweise sie sind, es war ja auch immer wieder das Thema, dass wenn Ren Rivers ein Team hat, das eigentlich nicht so gut ist, dann überperformt er. Wenn er ein Team hat, das eigentlich richtig gut sein sollte, Tendenz zur Underperformance so ein bisschen oder dahingehend Erwartungen nicht zu erfüllen. Und ich weiß nicht, ob das halt so ein bisschen, ja, das macht es halt ein bisschen schwierig, weil er gerade eben von Teams verpflichtet wird, die halt eigentlich schon eine gewisse Basis haben und eigentlich irgendwie halt Meisterschaften gewinnen wollen. Und das funktioniert halt irgendwie nicht. Und deshalb wundert es mich auch. Und mich hat es bei den Bucks extrem überrascht, dass sie ihn direkt genommen haben. Wie gesagt, man war vielleicht auch so ein bisschen das Ding jetzt nach Griffin. Da haben sie ja sozusagen mal gesagt, wir versuchen mal jemanden neuen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann, okay, wir nehmen jetzt Rivers und vielleicht jemand nur als Beispiel, jetzt wie Atkinson, hatte sich ja gerade entschieden, jetzt Co-Trainer in Golden State zu bleiben. So, der war vielleicht auch nicht während der Saison zu bekommen, das ist natürlich auch immer so eine Frage. Gleichzeitig ist Rivers halt auch nicht günstig, glaube ich, als Coach.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Mich überrascht es auch so ein bisschen, dass er da immer sofort wieder in der Verlosung ist. Bei Darvin Ham wäre ich jetzt gar nicht so kritisch. Also das war jetzt bei den Lakers, da gab es viel zu kritisieren hinten raus. Ich meine, er ist momentan aber Assistant Coach. Und die Lakers waren sein erster Head Coaching Job.
Genau, und er ist im ersten Jahr in die Conference Finals gekommen. Und genau, mit einem Team, was niemand in die Conference Finals getippt hat. Den würde ich da jetzt nicht in den Waagschale mit Rivers werfen, weil das eigentlich komplett unterschiedliche Paare Schuhe sind.
Genau. Zumal, wie gesagt, erstes Ding und halt als erster Headcoaching-Job mit LeBron in L.A. mit den Lakers und dann eben das erste Jahr war gut. Es gab eben diese wunderbaren Artikel, die den Coach mit Anlauf unter den Bus schubsen. Gab es ja auch bei ihm.
Es wird auch bei Reddick übrigens noch Gegenwind geben. Ne? Das wird eigentlich ja, alles beim Smooth Sailing bleiben, wie es im Moment ist. Es ist einfach schon gar nicht bei dem Team so. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, einfach nicht so für Coaches. Das ist jetzt, die sind ja auch alle in der Honeymoon-Phase.
Und selbst da, ich meine, Reddick ist ja, wurde ja auch schon auch das ein oder andere Mal ausfällig. Also nicht, dass von außen was kam, aber ich bin mal gespannt, wie das dann ist. Also wenn es dann mal halt schwieriger wird und er ist halt und er sehr, sehr direkt ist und ja, sehr, sehr laut wird. Also wie das dann aufgenommen wird, das muss man sehen, wie du sagst. Und bei Ham, ich finde es total okay, Ham jetzt wieder als Co-Trainer zu bekommen oder als Assistant Coach zu nehmen, weil er hatte diesen Head Coaching Job nur bekommen, weil er halt als einer der besten Assistant Coaches der Liga galt.
Ja, der ist auch mit den Bucks 2021 saß er auch auf der Bank, als sie Meister geworden sind. Ja. Und also ich finde das eigentlich vollkommen, also eigentlich sind die beiden komplett gegensätzlich zueinander, abgesehen davon, dass sie gerade zusammenarbeiten, aber im Sinne von Rivers ist seit 50 Jahren durchgängig jede Saison Head Coach. Für Darvin Ham war es das erste Mal. Und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn Teams halt mal nicht sagen, wir nehmen jetzt den, von dem wir eigentlich genau wissen, für was er steht. Und der hat auch schon 100 Mal. Sondern wir nehmen jemanden, der das halt noch nicht gemacht hat. Ich meine, die Bucks haben es mit Adrian Griffin versucht. Das hat, wie du gesagt hast, nicht geklappt. Die Lakers haben es mit Ham versucht. Das hat in der ersten Saison verdammt gut geklappt eigentlich. Die haben es jetzt gerade mit Reddick versucht. Das sieht bisher auch ganz gut aus. Wie gesagt, Backlash wird kommen, aber man weiß es halt vorher auch nicht, wenn man es nicht ausprobiert. Bei Rivers weiß man halt mittlerweile schon, was man bekommt, würde ich sagen. Das ist einfach der Unterschied.
Ja. Und wie gesagt, deshalb hat es mich gerade bei den Bucks überrascht, weil da wäre halt jemand, der es wäre vielleicht hätten sie einfach mal Budenhauser zurückholen sollen. Keine Ahnung.
Ja, sie hätten den wahrscheinlich einfach nicht gehen lassen sollen. Aber das ist halt auch das Ding. Das hat ja auch nicht nur das Front Office hat da irgendwas gesehen, sondern das war halt schon auch so, dass unser lieber Freund Giannis gerne wen anders da haben wollte, weil der das nicht so geil fand, wie die letzten Playoffs da geendet sind. Und der auch explizit Adrian Griffin haben wollte und dann nach ein paar Wochen gesagt hat, Adrian Griffin, was ist denn das für einer? Und dann hat er nach außen gesagt, hey, ich spiele hier nur. Weil er von LeBron gelernt hat. Aber es ist trotzdem leicht zu durchschauen.
Ja. Und damit ziehen wir weiter zu Uwe 95. Mal schauen, wie leicht das zu durchschauen ist. Moin ihr beiden. Mir gefällt Dalton Knecht bei den Lakers. Was sagt ihr zu seinem Saisonstart? Zuletzt ziemlich gut, ne?
Ja, absolut. Also der Wurf fällt. Er ist jetzt sogar einer der ganz wenigen Rookies im Moment, die effizient sind. Es gibt ja eigentlich fast gar keinen. Wir haben ja vorhin auch schon über zwei gesprochen. Aber er trifft jetzt mittlerweile über 40% von draußen. Hat halt, finde ich, als Movement-Shooter echt gute Ansätze. Ist ja auch einfach so eine Fähigkeit, die jede funktionale Offense irgendwie braucht. Und gerade bei den Lakers irgendwie mit den physisch eher dominanteren Leuten, die halt viel in Korbnähe machen, ist es halt umso wertvoller, wenn du so jemanden mit einbringen kannst. Ich glaube auch, dass ihm das tatsächlich sehr hilft, dass jemand wie Redick sein Coach ist, der auch weiß, was ein Movement-Shooter ist und wie man halt gut in Position gebracht werden kann. Also ich finde, die laufen da, also die laufen auch teilweise wirklich Plays für ihn und er kann da was mit anfangen. Defensiv halt mal gucken, da habe ich jetzt noch kein abschließendes Urteil, aber er hat zumindest eine gute Länge. Und ja, also wie gesagt, bisher finde ich, ist das einer der überzeugenderen Rookies. Das kann man schon so sagen.
Ja, vor allem, weil auch die Tendenz noch nach oben geht. Also jetzt zuletzt sind auch seine Minuten noch mal deutlich angestiegen. Hachimura ist heraus, hat gerade eine Knöchelverletzung. Kam jetzt, glaube ich, gegen Memphis kam er erstmal von der Bank, hat dann aber irgendwie gar nicht daneben geworfen. Irgendwie 5 von 5 von draußen, 7 von 8 aus dem Feld, glaube ich, am Ende. Und auch die letzten beiden Spiele waren halt einfach, also jetzt die letzten drei Spiele.
Hat er 27 Punkte.
27, genau. Also steht jetzt in den drei Spielen, steht er insgesamt bei 12 von 19 von draußen und 23 von 36 aus dem Feld. Also A hat er, darf er werfen, was, wie du sagst, was ja gut ist. Also wenn oder für ihn gut ist, einen Coach wie Redick zu haben, der dann auch sagt, hey, das ist in Ordnung und wir brauchen dich und wir brauchen das, was du hast und mach mal so und so kann es funktionieren und ihm dann auch so ein bisschen grünes Licht gibt und er rechtfertigt halt jetzt momentan sehr, sehr gut und kommt auch damit zurecht, jetzt halt mehr Minuten zu bekommen und es ist jetzt nicht nur, die Punkte gehen nach oben, weil er halt einfach mehr Spielzeit hat, sondern auch die Effizienz geht mit, also die wird jetzt wahrscheinlich oder ziemlich sicher nicht so bleiben, weil sie halt schon natürlich sehr, sehr hoch ist, aber wie du sagst, also er ist ja ein guter Schütze, also und das, ja. Ein gewisses Niveau ist da auf jeden Fall da und das ist ja auch im Prinzip offensiv halt ein Spielertyp, der den Lakers halt immer gefehlt hat. Also, oder was heißt gefehlt hat, aber den die Lakers halt sehr, sehr gut brauchen können, wie du auch gesagt hast. Und gerade auch im Verbund jetzt mit Austin Reeves, der auch gern Richtung Zone geht und halt dann aber halt einen Schützen finden kann, Platz zu schaffen für Reeves, für Davis. Also ich glaube, das könnte eine sehr gewinnbringende Verbindung sein in naher und auch jetzt ein bisschen fernerer Zukunft.
Ja, denke ich auch.
Dann gehen wir zu Patrick. Hi, Jokic spielt gerade unmenschlichen Basketball. Steht er bei euch in der All-Time Starting Five? Und wenn nicht, wen habt ihr noch vor ihm und warum?
Also ich habe ihn nicht drin. Ich halte ihn zwar für den besten Offensivcenter overall, den ich je gesehen habe und auch glaube, den es bisher gegeben hat. Aber ich würde da... Also Center ist halt auch einfach die tiefste Position der Liga-Geschichte, muss man sagen. Und da würde ich, glaube ich, den Two-Way-Impact von Kareem Abdul-Jabbar bevorzugen. Oder die All-World-Defense von Bill Russell. Oder vielleicht, also ich meine im richtigen Team vielleicht auch einfach Shaq, ne? Weil einfach so die Dominanz und weil der auch zumindest in seiner athletischen Prime defensiv einen größeren Impact haben konnte. Aber Jokic klopft schon an irgendwie, also auch an diesem Status. Ich meine, sollte er es jetzt wirklich schaffen, dass er da irgendwie den vierten MVP-Award auch noch gewinnt, das sind halt bisher nur Wilt und Russell und Kareem und LeBron und Jordan, sonst hat das halt einfach noch niemand. Und das ist dann halt also schon ein heftiger Kreis, in dem man sich irgendwie aufhalten kann. Und also wie gesagt, wenn es jetzt einfach nur darum geht, ich will einen Center, um den ich meine Offensive aufbauen kann, dann wäre das er.
Ja. Ja, klar. Weil klar, ich überlege.
Also er ist halt der erste Center, der alles kann.
Offensiv, oder? Ja, genau, das stimmt. Das stimmt.
Weil
das
er ist halt, die Frage, genau. Also er ist halt der beste Passer der Liga und einer der besten Passer ever und er ist halt auch einer der versiertesten Scorer, die wir auf der 5 je gesehen haben. Und das Paket ist halt schon gut. Das ist halt so die Frage, wenn du ein Team baust, wo du das Playmaking von woanders
das meine
kommst, wo der Ball halt nicht permanent über ihn zirkuliert, dann kannst du dich halt auch für wen anders entscheiden. Aber wie gesagt, also deswegen meine ich so, wenn ich jetzt einen bräuchte, um eine Offense zu bauen, dann wäre es halt er. Weil er mit jedem eigentlich zusammenspielen kann.
Fair, ja. Ja, ja, ich habe so ein bisschen, also gerade so diese Two-Way-Geschichte ist jetzt bei mir irgendwie auch so ein Ding, gerade auch. Ich meine, bei Shaq war halt auch so ein bisschen die Problematik, also eigentlich müsste Shaq viel mehr MVPs haben, weil er halt diese dominanten Jahre, so die Anfang der 2000er, also nicht im Sinne von, es wurde falsch gewählt,
sondern im Sinne einmal von, wurde falsch gewählt.
Ja,
genau. 2001. Genau. I'm sorry, Allen Iverson. Es tut mir so leid.
Das ist auch gerade aus deinem Mund natürlich, beziehungsweise für dich natürlich sehr hart, diese Worte zu formulieren. Nee, aber halt, weil Shaq jetzt sich auch nicht genug interessiert hat, quasi für diesen Award, beziehungsweise halt während der Regular Season war ja oft dieses Ding, muss ich in Shape spielen, nicht ganz fit ins Training Camp und alles nicht so wichtig genommen. Aber so diese Dominanz war halt schon brutal von ihm damals. Also ich kann mich halt immer noch an diese Playoffs oder an Playoffs mit Shaq erinnern, wo ich halt gedacht habe, okay, krass, das ist halt einfach, es gibt halt irgendwie kein Mittel.
Ja, ist scheißegal, wer da steht.
Ja.
Der frisst die einfach alle auf.
Ja. Das war schon sehr beeindruckend. Und bei Jokic ist es halt auf eine andere Art. Es ist halt weniger so dieses Naturgewaltige, sondern es ist halt mehr diese Finesse, die er halt mitbringt. Und er ist schon ähnlich dominant im Endeffekt. Aber bei Shaq war es halt okay, das war halt.
Er ist halt allumfassend dominant, aber Shaqs Scoring-Dominanz und teilweise Rebounding-Dominanz war halt.
Er hat einfach, die Zone war halt sein Ding.
Der konntest du dich auch nicht entziehen.
Ja, genau. Und deswegen fand ich ihn krass. Genau. Und Kareem mit Defense, Offense war sehr gut. Russell. Olajuwon ist bei mir auch noch ein Kandidat. Einfach auch extrem gute Defense und dann halt noch die Offense dazu, die halt schon auch eigentlich über jeden Zweifel erhaben war, mit der Versiertheit, die er hatte, mit der Fußarbeit, die er hatte. Ja, wie du sagst, ist halt schon eine der tiefsten Positionen. Also Jokic ist nah dran und mal schauen, was jetzt noch passiert so in den nächsten Jahren. Er hat natürlich viel zu wenig Ringe, ist ja klar.
Das stimmt.
Ja.
Aber, für die Konversation hat er wirklich noch zu wenig Ringe.
Ja. Aber er ist schon
nah dran. Muss man leider so sagen. Aber also wenn es jetzt einfach nur um die basketballerischen Fähigkeiten geht, dann ist er schon weit oben. Aber um die All-Time Starting Five kurz aufzurufen, für mich auf der 1 entweder Magic oder Steph. Bin mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich würde ich tatsächlich Steph nehmen.
Ja.
Jordan, muss ich nicht so lange drüber nachdenken.
Danke.
LeBron und Larry Bird würde ich dann hinpacken. Und dann, Center ist wie gesagt kompliziert.
Kann ich dir Tim Duncan noch verkaufen?
Kannst du machen.
Larry Bird.
Aber ich glaube, dass Larry Bird noch besser dafür geeignet ist, in einem Team mit anderen überragenden Spielern gut zu funktionieren. Also ich habe zumindest so ein bisschen versucht, wie sieht es basketballerisch aus? Ja. Und deswegen finde ich auch Curry ganz geil, weil Curry nicht den Ball in der Hand die ganze Zeit braucht.
Ja.
Und Bird war halt so der schnellste Decision-Maker, jetzt abgesehen von Jokic, der irgendwie den Ball auch nur einmal ganz kurz seinen kleinen Finger hat touchieren lassen, um ihn dann schon wieder weiterzupassen. Und ich glaube, das ist halt in so einem Team wertvoller als, hey, lass mal Tim Duncan unten langsam den Ball geben und dann macht er irgendwie sein Ding, weil da habe ich andere Optionen, die ich eigentlich auch offensiv besser finde. Defense ist, glaube ich, okay, wenn ich auf dem Flügel Jordan und LeBron habe und dann noch einen Center nehme, der verteidigen kann. Dann mache ich mir da also auch nicht die ganz großen Sorgen.
Okay. Gut, also du baust es quasi so ein bisschen modern. Auch das Team dann.
Ein bisschen, ja.
Also du hast halt, beziehungsweise sonst, ja. Ja, okay.
Halt Spacing, ne? Ich meine, sonst.
Ja, genau.
Also in einem guten Team würde ich sogar tatsächlich auch, oder also beziehungsweise in so einem All-Time-Team würde ich sogar auch noch überlegen, ob ich sportlich nicht eher Garnett als Duncan haben wollen würde, weil der, finde ich, halt ein bisschen moderneres Skillset hat.
Aber wenn du jetzt.
Ich weiß, ich bin ja nicht einfach immer nur, ich denke ja nicht immer nur Rings oder so.
Nee,
ich gucke halt auch Basketballer und da sind Duncan und Garnett für mich sehr ähnlich und ich finde, Garnett hat ein moderneres Skillset.
Okay, moderneres Skillset. Aber wenn du jetzt danach gehst, wenn du einfach sagst, okay, Teambuilding mal außen vor lässt, wenn du sagst, du nimmst jetzt die für dich besten.
Also einfach nur die Karrieren jetzt, oder was?
Karrieren, aber halt auch individuell. Also gut, es ist natürlich immer Spieler, das Spiel ist natürlich immer Geschmackssache, aber wenn du sagst, okay, für mich der beste Spieler auf seiner Position aller Zeiten. Nicht nur mit Blick auf das, was er gewonnen hat, sondern auch was er gespielt hat quasi. Wer bleibt es dann genauso oder verschiebt sich ein bisschen?
Naja, also das Problem ist, dass man mit den Positionen ja machen kann, was man will. Also man kann ja auch sagen, LeBron ist der beste Power Forward aller Zeiten.
Ja.
Weil er einen Großteil seiner Karriere eigentlich da gespielt hat. Und Garnett und Duncan haben eigentlich eher Center gespielt. Und ich würde aber nicht einen von beiden besser als Kareem sehen,
zum Beispiel. Aber lass mal ganz kurz nicht zu sehr aus moderner Perspektive in Anführungszeichen zerdenken, sondern quasi
einfach so. Nein, also Popovich hat auch mal gesagt, die letzten 15 Jahre hat Tim Duncan für uns Center gespielt. Also es ist ja nicht so, dass das
nur David Robinson am Anfang und
ja, aber David Robinson hat auch fast mehr am Perimeter gespielt als Tim Duncan. Also Tim Duncan war funktional schon den Großteil seiner Karriere einfach ein Center. I'm sorry.
Okay, okay. Aber war Larry Bird ein Power Forward?
Eigentlich also schon, aber er spielte in Boston relativ oft auf der 3, weil sie halt noch zwei noch größere Spieler hatten.
Okay. Okay.
Es ist halt schwierig. Deswegen glaube ich, also ich meine, Basketball kann man auch nicht zu sehr in Positionen denken. Auch nicht früher, weil früher gab es auch nur, es gab die Guards und es gab die Forwards und es gab die Center.
Dass
es überhaupt 5 Positionen gibt, das ist ja eine spätere Erfindung.
Das Spiel grundsätzlich soll ja positionslos sein. Ja, okay. Aber wir haben uns ja trotzdem in diesen All-Time-Geschichten haben wir uns ja trotzdem mal irgendwie festgelegt, so.
Wie ist jetzt einfach klar.
Ich habe das nicht festgelegt. Dann sagen wir es mal ganz anders. Die 5, es ist viel komplizierter, als ich dachte. Ich wollte es gar nicht so kompliziert machen, kompliziert werden lassen. Aber wenn du sagst, die 5 besten aller Zeiten, unabhängig von, also es soll dann schon, also du kannst jetzt nicht 5 Center aufzählen, aber.
Ja, wieso das denn nicht? Okay, Entschuldigung.
Du kannst auch 5, mach was du willst. Die 5 besten aller Zeiten, Teambuilding unabhängig.
Habe ich nicht so fest.
Okay, ich sehe schon, wir kommen hier einfach nicht weiter.
Nein, also ich finde, dass das schon immer auch unterschiedliche Gespräche sind. So, geht es dir jetzt um den Peak? Weil dann würde ich sagen, Larry Bird gehört da irgendwie mit rein. Geht es um Longevity Trust? Dann gehört er eher nicht da rein. So, das sind ja alles unterschiedliche.
Ich frage jetzt nicht aus meiner Perspektive, sondern wie ist es denn für dich? Wenn du jetzt, weiß ich nicht. Ich werde dann nicht die Frage präzisieren. Du kannst ja gewichten. Du kannst ja gewichten. Wenn für dich der Peak ausschlaggebend ist, ist Larry Bird mit drin. Wenn für dich der Peak nicht mit ausschlaggebend ist, ist er nicht mit drin.
Nee, tut mir leid. Also das ist mir jetzt. Also wenn du eine Antwort von mir haben willst, dann stell mir eine vernünftige Frage.
Also okay, die Frage. Also so du hast es tatsächlich etwas verkompliziert. Du hast es ja, tatsächlich.
Wieso? Ich habe doch schon eine Antwort gegeben auf die All-Time Starting Five. Du fandest nur die Antwort nicht okay und hast.
Deine Antwort hast du
gar nicht gegeben. Du denkst, ich merke das nicht, aber in Wirklichkeit willst du ja bloß nicht Stellung beziehen.
Natürlich will ich Stellung beziehen.
Dann hau raus.
Ja, kein Problem. Ich wollte nur ein bisschen
weiter spinnen. Dann sag ich dir, warum du falsch liegst.
weil du so aus der Doc Rivers Perspektive, wie baue ich mir mein Team zusammengegangen bist. Nein, also pass auf, meine Starting
Five ist. Aus der Doc Rivers Perspektive, was willst du denn hier?
Coach halt. Coach Perspektive. Steph, Jordan, LeBron, Tim Duncan, auch wenn er eigentlich Center gespielt hat, und Kareem. Ich könnte auch Kevin Durant mit reinnehmen.
Aber warum würdest du das tun?
Weil ich Kevin Durant all-time sehr extrem gut finde.
Okay. Ja gut.
Als einer der wahrscheinlich versiertesten und besten Scorer der Liga-Geschichte, der noch dazu sehr gut verteidigen konnte.
Ja, ich finde, also Was diese Forward-Position angeht, würde ich sagen, da hat er defensiv schon also einiges aufzuholen gegenüber einigen der anderen oder auch also deiner eigentlichen Entscheidung oder auch zum Beispiel Garnett, aber offensiv natürlich. Also
offensiv kann man,
der wäre halt für mich auch so, wenn ich jetzt ein modernes Team bauen würde, dann könnte ich ihn halt auch gut reinpacken. Wenn es jetzt um den All-Time-Case gehen würde, würde es mir ein bisschen schwerer fallen, glaube ich.
Aber, ich weiß ja nicht, ob wir Durants Karriere einfach so aufgrund seiner Moderation der Karriere und auch aufgrund seiner Entscheidungen natürlich, die er so getroffen hat, so ein bisschen negativer sehen, als wir sehen müssten.
Aber das machen wir ja mit Garnett auch. Wenn der nicht 13 Jahre in Minnesota ausgehalten hätte, sondern anderswo, also früher gegangen wäre und anderswo halt nicht einen Titel, sondern vielleicht 3 oder 4 gewonnen hätte, dann würde man ja auch über den anders reden, obwohl er genau der gleiche Basketballer wäre.
Aber ich finde jetzt Garnett ist eigentlich so in der Wahrnehmung, also relativ positiv, oder nicht?
Naja, positiv natürlich.
Anerkennung überall im Endeffekt.
Ganz, ganz kurz. Er wird sehr selten in irgendeiner Top-10-Diskussion oder so aufgeführt. Und das wäre, glaube ich, anders, wenn er halt nicht, ich glaube, 13 Jahre war es, unter Glenn Taylor ausgehalten hätte, obwohl sein Team Strafen auferlegt bekommen hat und keine Draft-Picks für mehrere Jahre hatte, weil sie so inkompetent waren. Also ich glaube, dass man da halt anders drüber reden würde und dass halt das auch nicht immer automatisch wäre, ja, Duncan ist der Beste, weil Duncan halt die ganzen Ringe gewonnen hat. Man kann den Case schon machen.
Nein.
Ich sage nur, man kann den Case machen, aber dass das immer so komplett eindeutig ist und der war klar besser, weil der hat die ganzen Titel, das ist halt für mich ein bisschen zu einfach. Und ich glaube, das wäre anders, wenn Garnett anderswo, ich glaube, Garnett, und das ist so ein bisschen wie mit Durant auch, die haben beide nicht die beste Version ihrer Karriere erlebt, die es hätte geben können. Und ich glaube, Duncan hat die beste Version seiner Karriere wahrscheinlich erlebt, weil er stabile Franchise, komplette Prime mit zwei sehr guten Komplementärspielern, den Start mit einem ebenfalls sehr unterschätzten, überragenden Spieler, der halt am Ende seiner Zeit war, aber trotzdem ja auch noch geholfen hat. Und das soll von Duncan gar nichts wegnehmen. Ich sage nur, man kann bei Leuten wie Garnett und vielleicht auch bei Durant vielleicht auch noch ein bisschen was hinzufügen, weil bei denen ist es nicht so ideal gelaufen, wie es hätte laufen können.
Absolut. Ich glaube nur gleichzeitig, man tut Duncan ein bisschen Unrecht, in Anführungszeichen, wenn man sagt, okay, es ist halt so, er hat halt diese 5 Ringe gewonnen und das ist halt das Hauptargument. Es gibt sicherlich Leute, bei denen es, oder man das, deshalb steht er irgendwie so da. Also ich glaube, wenn man Duncan dann noch, was sein Impact angeht, was sein Spiel angeht, was sein Impact auch auf diese fünf Meisterschaften angeht, wenn man das noch sieht, dann ist er da absolut, steht er absolut zurecht da, wo er steht.
Ja.
Und ich glaube, aber wie du sagst, klar, du kannst, dass Garnett da nicht so schnell auftaucht, ist sicherlich diesen Jahren in Minnesota geschuldet, in denen er, glaube ich, einmal die Conference Finals erreicht hat. Ne?
Ja. Ja. Das war das Jahr, in dem er MVP wurde und sonst hat er da nie irgendwas.
Genau. Und gerissen. Was halt nur im in kleinen Dosen mit seiner Leistung zu tun hat, beziehungsweise gar nicht, sondern dass da halt einfach viel außenrum schiefgelaufen ist. Bei Durant kannst du natürlich noch argumentieren, da ist halt auch.
Der hat halt einfach die Sachen nur selber entschieden.
Genau, er hat selber entschieden, nach Golden State zu gehen. Er hatte seine Meisterschaft. Ich glaube, was halt schlimmer in Anführungszeichen war diese Brooklyn-Entscheidung. Wobei es ist halt auch eine scheiß Situation. Also, ein Team neu aufbauen zu wollen, was sie im Endeffekt wollten in Brooklyn.
Sie sind doch damals für die Kultur hingegangen, haben sie doch gesagt.
Richtig, aber die Kultur, aber er war halt ein Jahr raus. Also das meine ich, das war so ein bisschen, es war grundsätzlich schwer, irgendwo neu anzufangen und da halt nochmal so ein bisschen der ganzen Sache seinen Stempel aufzudrücken, was er natürlich trotzdem getan hat, aber es fällt dir leichter, wenn du auch auf dem Court stehen kannst. Aber ja, 5 Spiele sind sowieso sehr, sehr wenig für diese lange Geschichte dieser Liga und dieses Spiels.
Dann ist ja trotzdem Durant.
Aber nein, weißt du, alles gut. Aber es ist trotzdem eigentlich interessant, wenn du da denkst, es gibt halt so ein paar, die halt einfach unverrückbar sind. Oder eigentlich im Endeffekt der zwei, oder? Ich meine, Jordan und LeBron sind irgendwie unverrückbar.
Ja, ich finde, also bei LeBron kannst du halt wirklich nur entscheiden, auf welche Position du ihn packen willst. Ja. Aber dass er drin ist, ist klar, finde ich.
Ja.
Und ich meine, eigentlich, wenn wir jetzt einen direkteren Bezug zu Kareem hätten, weil wir seine Zeit miterlebt hätten, würden wir da wahrscheinlich auch sagen, der ist eigentlich auch unverrückbar, trotz der ganzen Konkurrenz auf der Center-Position. Ich meine, das ist ja auch dann eine Geschmackssache, aber so, was das Resümee angeht, kommst du an dem ja eigentlich auch nicht vorbei.
Nee, das stimmt.
Trotzdem selbst einem abgefahren. Ist halt einfach nur nicht die aufregende Lösung. Also er ist halt nicht der aufregendste Spieler, den es hier gegeben hat. Aber das ist was anderes.
Dafür wurde aber auch nicht bezahlt.
Das stimmt.
Und es gab ja genug Showtime außenrum, ne?
Eben.
Von daher war das ganz gut. So, wir haben noch nicht alle Fragen durch. Sind aber am Ende unserer Zeit angelangt, was natürlich nicht heißt, dass die anderen Fragen hinten runterfallen. Ihr wisst, wir werden uns dieser Fragen demnächst schnellstmöglich annehmen. Und jetzt bleibt uns nur uns zu bedanken. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Und solltet ihr uns abonnieren wollen, kein Problem. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Music, YouTube. Folgt uns auf X, folgt uns auf Instagram und schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei. patreon.com/Korpiger Podcast und Korpiger mit.
Hey.
Richtig. Dort gibt's am Freitag die Folge zu den Mavs, richtig?
Ich glaube schon.
Gut, dann sind wir uns da einig.
Wenn du das sagst, dann wird es auch passieren.
Nicht, dass mein Wort hier Gesetz wäre.
Meinst du nicht?
Nee, aber auf jeden Fall, schaut da gerne vorbei, da gibt's extra Content. Vielen Dank an alle, die uns da unterstützen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, genießt euren Tag, genießt euren Abend, euren Morgen. Genießt Celtics-Cavs kommende Nacht. Gipfeltreffen im Osten. Wir sind sehr gespannt. 16-0 oder 15-1 danach. Und dann bis Freitag hoffentlich. Reingehauen!